Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, Radio 1. Die Hörbar Rust immer sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und wann immer Sie möchten, auch als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Person, ein interessanter Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus seinem Leben herauszusuchen, was nicht immer einfach ist, weil unser Leben besteht aus so vielen Erinnerungen, aus musikalischen. Bin sehr gespannt, wir lernen uns heute gerade erst kennen. Er sitzt mir gegenüber mit meinem Hund auf seinem Schoß. Wer ist er?
Radio 1. Hörbar Rust.
Wie ein gut gelaunter Staubsauger surrt Thorsten Sträter durchs Leben. Seines ist dem unseren möglicherweise gar nicht so unähnlich. Und doch geht er anders mit Begebenheiten und Beobachtungen um. Er verwertet sie meist lustiger. Unermüdlich nimmt der gebürtige Dortmunder die vermeintlich normalen, aber auch die absurden und abwegigen Dinge des Alltags auf, die er dann einem guten Chemiker gleich stofflich verändert und in seinem reagenzglasartigen Gehirn zu Pointen mixt, zu Bühnenprogrammen und Büchern. Sein Output als Entertainer und Comedian ist immens. Neben vielen anderen kleineren und größeren Auszeichnungen gewann der Mann mit der schwarzen Wollmütze 2022 gemeinsam mit Kurt Krömer den Grimme-Preis für eine Episode von Che Krömer. Today ist er endlich hier mal zu Gast bei uns. Che Betty in der Hörbar Rust.
Herzlich willkommen mit offenem Mikro.
Ja, hallo, Che Betty. Nein. Ja, ist das nicht dieses italienische Brot? Ich freue mich.
Nein, das ist gut. Ich mag diese Vorzeichen.
Okay, danke.
Da weiß man gleich, in welche Richtung es geht und ich interveniere nicht. Ich mache mit. Du hast mal, glaube ich, über dich selbst gesagt, du sagst nicht der König, ich weiß nicht, was du, aber irgendwas mit Abschweifen. Der Meister vielleicht?
Hat irgendjemand anders zu mir gesagt. Also das war ich nicht. Ich stelle mich nicht hin und sage, ich bin der Meister des Abschweifens. Ich bin einfach nur ein Typ, der abschweift, aber irgendein Presseherr oder eine Pressedame.
Wolltest du sagen.
Eine nicht-binäre Presseperson hat mich als Abschweifungspimmel bezeichnet. Das stimmt nicht, aber so als Abschweifen.
Abschweifungspimmel.
Es wurde nett verbrämt, dass ich abschweife im Rahmen meines Programms. Und das fand ich passend, weil es stimmt. Sieht man jetzt schon in der Antwort, bringt ja nichts.
Du, wir sind jetzt auch fertig. Die 2 Stunden sind rum.
Schön.
Ich freue mich sehr.
Ja, zack, Bohemian Rhapsody, jetzt. Nein, dann nicht.
Ja genau, du hast ja nicht mal Songs mitgebracht, die 2 Stunden oder eine Stunde lang dauern, sondern die sind recht diszipliniert, finde ich, rausgesucht.
Ja.
Ja, es gibt so typische Wörter, die Menschen mitbringen, nicht jeder Mensch, aber bei dir sind sie aufgetaucht ein paar Mal. Es ist so, wie so Profiler sagen würden oder so Ermittler, hier muss er vor kurzem noch gewesen sein, denn das hier sind seine typischen, weiß ich nicht. Bei dir wären es so Wörter wie Kokolores und Kikeriki.
Achso, ich dachte, es ist sowas wie Snickers-Papier. Aber ja, Kikeriki ist phonetisch fantastisch, oder?
Mag ich sehr. Kikeriki.
Ich auch. Also
überhaupt so den Kikeriki, Kuckuck.
Ich mag alles, Kokolores, was phonetisch ist und nichts bringt eigentlich. Kikeriki ist mein Das benutze ich ja selten beim Nachdenken, dass ich so und dann habe ich Aber so ein Kikeriki einstreuen ohne Grund, immer eine schöne Sache.
Das macht das Gegenüber auch wieder so ein bisschen konzentrierter oder ich sag mal, weckt es vielleicht auf, denn Kikeriki.
Ja, Hühnergeräusche bringen die Leute zurück zu den Ursprüngen. Das ist völliger Quatsch, ich denke mir das gerade aus. Ich sag das ab und zu, einfach um mich selbst zu belustigen. Ich mache viele Sachen auch, um mich selbst zu belustigen, was oft falsch ist.
Gut, warum?
Weiß nicht. Habe ich so den Eindruck. Manchmal ist es etwas, die Menschen reagieren schon mal überrascht auf so ein unreflektiertes Kikeriki.
Gut, wenn du jetzt nicht genau weißt, aber ich dachte, du beziehst es darauf, dass du sagst, ich mache es, damit es mir selbst gut geht. Denn das ist ja eigentlich, man könnte es jetzt sagen, es ist verbrämter Egoismus. Man könnte aber auch sagen, es ist dieses Ding, dass man...
könnte man.
Im Flugzeug wird uns beigebracht, sich selbst zuerst die Rettungswesten, damit wir anderen helfen können. Und ich glaube, es ist eine feine Linie zwischen Egoismus und sich auf Kosten anderer möglicherweise lustig zu machen.
Kosten anderer nie. Also ich mache mich nur auf Kosten unbelebter Gegenstände lustig. Aber Menschen, jetzt abgesehen von Friedrich Merz, aber das bietet sich ja im Allgemeinen an.
Friedrich Merz will es aber auch. Er will es, aber er schreit danach.
Ja, das ist ja Friedrich Merz ist eigentlich. Man soll sich gar nicht mehr lustig machen. Er ist wie Voldemort. Man erwähnt ihn einfach nicht und hofft, dass es davon weggeht.
Als ich angefangen habe, über dich zu lesen, so ein paar Interviews, und da ist mir aufgefallen, dass es bestimmte Punkte sind, die sich, wenn ich jetzt sage wiederholen, liegt das ja gar nicht an dir. Man hat ja nun mal seine Vita hinter sich. Also ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du machst das, weil du ein Profi bist und weil du auch Respekt vor deinem Gegenüber hast. Du sagst jetzt nicht, ja, Herrenschneider, ja, dann Spedition und dann Depression. Aber irgendwie, und ich will dich auch überhaupt gar nicht.
Spedition, Depression, Kompression.
Sensation.
Das ist, ich warte noch auf die entsprechenden Strümpfe. Das ist mein Tryptychon.
Naja.
Spedition, Depression, Kompression.
Wir haben jetzt schon das zweite neue, den zweiten auch, Titel für ein Programm. Ja, was war das erste nochmal?
Das kannst du gerne sagen in deiner Sendung.
Ich hab's vergessen.
Nee, mir ist es leider gerade wieder eingefallen. Also, wir lassen es auf jeden Fall auf dem Kissen stecken und Gruß in die Nachbarschaft.
Ach so,
klassische,
ja, genau.
Insider. Mhm. Kannst du auch nichts mitmachen.
Nein, ich möchte Sie da jetzt mal ins Boot holen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir spielen jetzt gleich die erste Musik und dann daraus gehen wir etwas geläutert und erfrischt und komplett neutral heraus. Also
gewiss.
Thorsten und ich haben uns wirklich gerade erst kennengelernt. Mariam sitzt hier auch noch im Raum. Das Team ist komplett. Thorsten hatte mal ein Programm, das hieß, es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Ich hatte nicht vor, dich zu verpetzen, darum geht es nicht, aber ich möchte die Stimmung ein bisschen mit Händen fassen und transportieren. Er ist hier also mit, ja, einer mittelgroßen Verspätung eingetroffen. Es ist
37 Minuten.
Es ist Samstagmorgen, in echtes Samstagmorgen. Es ist sehr kalt, sehr kalt.
Ja. Das macht es zu so einer Art 18 Minuten. Wenn es Berlin ist, samstags und kalt, reduziert sich die Zeit automatisch.
Sie zieht sich zusammen.
Du musst sie, genau. Und das ist halt, sind dann eigentlich nur so 18 Minuten, glaube ich.
Ja, ja.
Und dann bin ich ja noch reingekommen, da kannst du noch mal 4 abziehen. Und das ist sie für eigentlich kaum. Eigentlich war ich 5 Minuten vorher da. Wenn man alles so kumuliert betrachtet. Aber Außenstehende müssen natürlich sagen, wo kommst du her? Es ist 38 Minuten zu spät.
Was das meinen diese Leute mit Pimmel des Abschweifens oder wie das hieß?
Die haben nicht Pimmel des Abschweifens gesagt. Die meinten, dass ich wohl abschweife, was ich mir aber hier nicht erlauben werde.
Da habe ich, die Hand drauf. Das glaube mal.
Das glaube ich dir aber.
Und aus dieser Stimmung, dass mein Gast also mit einem schlechten Gewissen hier reinkommt, leicht geduckt und fast 40 Minuten zu spät, egal wie man es dreht oder wendet.
Wenn man es zusammenrechnet, waren es also vielleicht 11 Minuten. Also
ist er natürlich, dementsprechend lustig, freundlich und vielleicht etwas aufgekratzt, weil ich ihm auch schnell 2 Kaffee hintereinander machen musste.
Das war wie eine Art Geiselnahme. Man kann das nicht anders, wie ich Leute aufnötige, mir 2 Kaffee zu machen, die übrigens exzellent sind.
Ich weiß.
Das ist das A und
O. Danke.
Fantastisch.
Pass auf, wir kommen jetzt zur ersten Musik.
Okay.
Und die jetzt überhaupt noch zuhören, weil es gibt so ein paar, die jetzt so sagen, so, ey, warum seid ihr so albern? Ich wollte was über den Sträter erfahren. Ja. Und Mann, ey, ihr habt das Wort Depression in so einem lustigen Kontext. Seid ihr eigentlich verrückt? Wisst ihr, was da passieren kann? Schicken Sie Ihre Beschwerde-E-Mail bitte an hörbar@radio1.de. Billie Eilish hast du mitgebracht. Darauf freue ich mich wirklich.
Ja.
Die ist so gut, so schlau, so talentiert. Was ist das für ein Wesen?
Ich habe das immer nur so gesehen im Internet, mal dran vorbeigekommen und alle sagten Billie Eilish, Billie Eilish. Und ich dachte, papalapap.
Kikeriki.
Kikeriki, also Kikeriki nicht, aber mehr so papalapap. Weil ich dachte, Billie Eilish ist jetzt was für junge Menschen, was es ist. Das ist schon ganz toll und recht progressiv. Und dann habe ich diesen Track gehört. Wir sagen Track. Wir junge Leben sagen Track.
Aber ja.
Bei Sinatra sagen wir Tune und hier sagen wir Track. Und der hat mich zutiefst berührt und ist wunderschön.
Ich sag bei Sinatra immer Nummer. Also meine Mutter hat immer gesagt, das ist so eine schöne Nummer von dem.
Ja, das ist, von Sinatra sind es ganz, ganz viele.
Aber du sagst Tune?
Ich sage in diesem Fall Tune.
Okay, wir hören jetzt Billie Eilish, mitgebracht von Thorsten Sträter.
I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger seemed to want me more than anyone before.
Diese zauberhafte, wirklich zauberhafte Billie Eilish, mitgebracht von Thorsten Sträter, der heute hier zu Gast ist, ein Hörbar, Entertainer, Comedian. Sie kennen ihn alle. Du hast so einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad, auf jeden Fall seit regional und ja, lokalregional und über das hinaus ja sowieso. Aber ich würde jetzt ja mal sagen, bundesweit ist das so vor ein paar Jahren ganz schön durch die Decke gegangen, ne?
Ich wünschte, ich könnte das so messen. Aber es, je nach meiner Tagesform trifft es mich immer völlig unerwartet.
Fühlt es sich angenehm an oder musst du, also nee, das ist doof, die Frage zu beantworten, weil du würdest wahrscheinlich niemanden vor den Kopf stoßen wollen, der
doch,
dich...
Doch, ich bin jetzt nicht so professionell, wie du denkst. Das fühlt sich angenehm an. Ja, nee, es fühlt sich gut an. Das sind da draußen, ist eine große Gruppe mir eigentlich persönlich nicht bekannter, aber mir zugetaner Menschen, die mein ganzes Leben mitgestalten, dadurch, dass die ein Buch kaufen oder eine CD oder zu meinen Shows kommen und so. Und das ist, das gibt einem so einen Rückhalt von vollkommen unbekannten Leuten, das ist ganz seltsam, kann man nicht beschreiben. Und deswegen freue ich mich Corona hin oder her über jeden, der mich auf der Straße anquatscht. Und ein Selfie machen. Das ist ganz komisch. Kann man nicht beschreiben. So.
Du gehst irre gerne auf die Bühne. So, als würdest du wie so eine Photovoltaikzelle da rausgehen, um da die Kraft zu kriegen, um den Leuten wie so ein Perpetuum mobile, um da rauszugehen und denen das dadurch durch diese Kraft zu geben.
Ich gehe da immer so. Ich will eigentlich nur, dass sie lachen. Ich will, dass sie es lustig finden. So. Manchmal habe ich so kleine Geistesblitze, dann ist das Programm auch nicht dumm. Aber oft ist es das auch so, man muss das halt so mischen und ich will einfach, vor allem möchte ich, dass die Leute das lustig finden.
Was ist denn dumm?
Ne, es gibt halt auch dummen Humor. Also,
was ist denn dummer Humor?
Okay, ich habe gedacht, als ich hörte, dass es einen Strand in Honolulu gibt, der Waikiki heißt, ich habe lange gedacht, Waikiki wäre Englisch für warum ein Huhn. Und das ist beispielsweise nicht so.
Waikikiriki.
Ja, das ist, nein, nicht weiterführen, einfach stehen lassen.
Stehen lassen.
Ich finde Waikiki für warum ein Huhn, das ist wirklich ziemlich dumm.
Was hast du bei Popocatépetl gedacht?
Nichts, das ist mir zu komplex, gerade im Vulkan, da ist ein Vulkan. Oder war das ein Ort in der Nähe von Bottrop? Es ist ein Vulkan und ich habe keine Vulkan-Jokes.
Titicacasee, komm, da war was.
Titicacasee bietet sich zu sehr an. Wir sagen ja auch.
Biedert sich geradezu an.
Titicacasee biedert sich im Deutschen
ja,
an.
Das stimmt.
Niemand versteht, wovon wir sprechen, sobald wir die Grenze überqueren. Aber Titicacasee ist ein bisschen was für Achtjährige. Also, da müssen andere Sachen kommen.
Galatasaray.
Jetzt fängt es an, überkomplex zu werden. Da brauchst du eine halbstündige Rampe, um zu erklären, worum es überhaupt geht. Also, willkommen. Thorsten Sträter, Großmeister des Geografiehumors, der dir stundenlang erklärt, worum es geht, bevor so ein Gag so mittelgut ist. Ich ziehe den ganzen Waikiki-Gag zurück. Tut mir leid.
Gut, dann gehen wir zurück auf Start.
Ja.
Was wir nicht können. Wir machen einfach da weiter, wir gucken einfach nur nicht zurück.
Das Geheimnis des Lebens ist es tatsächlich, dass wir nicht wieder zurückgehen auf Start.
Gott sei Dank, oder? Wie bist du im Erinnern?
Ich würde im Erinnern stark. Ich bin ein guter Erinnerer. Ich bin ein guter Erinnerer. Selten so selbstgelobt für so einen Quatsch. Erinnerungen sind gut. Also es ist für mich wichtig, um auch was aufzubauen im Kopf und wichtig, um auch zu schreiben und wichtig, um auch was auszudenken. Man kann nicht alles aus dem Hier und Jetzt schöpfen. Also ich bin
stimmt,
schon
fürs Schreiben ist das Erinnern wahrscheinlich sehr wichtig.
Ja, und darüber, für die Abgabe auch von Geschriebenem. Also auch da ist Erinnern nicht unwichtig.
Und
weiß
welche,
ich von meinem letzten Buch, aber komm.
Welche Rolle spielt die Zukunft? Also wenn du im Erinnern, wenn du dich viel in der Vergangenheit aufhältst, bist du auch jemand, der antizipiert viel oder
nicht? Naja, welche Rolle spielt die Zukunft? Ist eine interessante Frage. War ja noch nicht. Weiß ich nicht. Das ist, stell dir vor, wir wüssten, welche Rolle die Zukunft spielt. Was wären wir für unglückliche, verpeilte, verkantete Menschen?
Oder erleichterte Menschen, weil viele ja auch große Angst haben vor der Zukunft und sich absichern. Nur deswegen, nur darauf zielt die Frage ab, dass viele schon versuchen.
Das ist eine Illusion. Die Zukunft baut ja darauf, dass, also die Zukunft ist was für Vermieter. Ja, da ist so eine Planungssicherheit, die du hast.
Und da kann aber auch ein Rohr platzen und wenn du das nicht bezahlen kannst, na dann gute Nacht.
Naja, dann solltest du schon schauen, dass deine Mieteinnahmen stimmen, glaube ich. Ich habe davon aber wenig Ahnung. Und die Zukunft kommt und du musst dir mal überlegen, was der Preis ist für die Zukunft. Das ist ja alles schön und gut, dass man alles durchblicken kann und jede Untiefe durchgehen, aber stell dir vor, du wüsstest deinen Todestag. Gut, in dem Monat würdest du dann einfach sagen, ich überweise die Miete nur anteilig, aber an sich wäre es ja alles todtraurig. Wer weiß schon, was der Sonntag morgen bringt. Und das finde ich gut.
Würdest du zu einer Wahrsagerin gehen, wenn Freunde von dir zusammenschmeißen und dir einen Gutschein schenken?
Nee, wirklich nicht. Das ist Blödsinn. Also eine Wahrsagerin auch. Ich würde erwarten, dass eine Wahrsagerin mich unangekündigt anruft und sagt, sie wollten mich sprechen. Dann würde es mich überzeugen.
Ja, ja.
Aber dieses zur Wahrsagerin gehen und dann muss ich dir erst nur erzählen, wer ich bin, das holt mich nicht so ab. Also das ist charmantes Entertainment mit ich fummel in deiner Hand und auch diese Glaskugel fand ich immer hochfaszinierend. Und auch generell Kopftücher aus Satin oder Polyester, wo so kleine Münzen dran genäht sind. All diese Sachen.
Okay, du bist im Fasching wahrscheinlich als Hellseher.
Naja, eher bei alten Werwolf-Filmen, aber es ist ja letztendlich das Gleiche. Und nee, zur Wahrsagerin würde ich nicht gehen. Vor allen Dingen Wahrsagerin ist auch als Berufsbild ein bisschen dick aufgetragen.
Bist du abergläubisch?
Nee, das bringt Unglück. Das mache ich nicht.
Du bist eine Vorerntenmaschine, wie so eine Ballmaschine. So. Du kannst gar nicht anders. Mal sehen, wie es weitergeht.
Es geht.
Ach so, genau. Eigentlich wollte ich ja diese Sendung damit beginnen, dass ich sage, ich freue mich, dass wir gleich so.
Aber du hast es dir anders überlegt, als ich angefangen habe zu reden, richtig? Ich auch, verdammt.
Strutten hast du mitgebracht.
Strutten, wunderschöner Song einer Band namens Thumpasaurus, die wohl scheinbar finanziell auch so ein bisschen klamm sind.
Wie heißt die Band? Es mag daran liegen, dass niemand die Platten kauft, weil die Leute immer sagen, ich hätte gerne das neue Album von
Thumpasaurus. Also Thumpasaurus ist a Thump für den Daumen und Saurus für den Saurier. Es ist ein bisschen doof. Die Videos sind billig gedreht. Ich glaube, die haben auch gerade so eine Crowdfunding-Kampagne. Ich habe extra ein T-Shirt gekauft für teuer Geld, damit sie ihre nächste CD machen können. Also wahrscheinlich nicht nur von dem Kauf meines einen T-Shirts. Und ich finde die toll. Das ist zwar ein bisschen sperrig, aber speziell dieser Song Strutten, also stolzieren, der hat's mir schwer angetan. Schwer, schwer.
Here's my strutting, doo-doo-doo. Strutting my way on over to you. You like my strut? I like yous too. Strut my way on over to you. You like these days, got nothing to do. Hit the sidewalk and strut with you. Strutting in the morning, strutting anew. Strutting in the nighttime under the moon. Hey you, I like you too. And do you mind if I strut for you? Baby, feel free to strut for me. You gotta strut
everybody. Und Comedian Thorsten Sträter ist heute hier zu Gast. Und wie ich schon angedeutet habe, es gibt so ein paar Themen, durch die will ich dich gar nicht durchzwängen. Aber wir können ja, wenn du Lust hast.
Das deutsche Steuerrecht. Da hätte ich auch keine Ahnung von. Nein,
wenn du Lust hast, machen wir so ein Hybrid aus Pflicht und Kür. Also wir haken so ein paar Sachen ab,
okay.
Damit ich das Gefühl habe, ich bin so ein Minimum an Informationen. So, wo kommt denn der her? Biografie.
Ja.
Und der Rest, die Themen, die kannst du dir aussuchen.
Echt?
Ja, ich frage dich, was du schon immer gefragt werden wolltest, zum Thema Steuerrecht beispielsweise, okay. Oder Pünktlichkeit oder was immer du willst.
Okay.
Sprechen wir über deine Kindheit.
Ja, können wir machen. War Kindheit, ich habe in meinem neuen Buch einen Text über Depressionen.
Sprechen wir doch kurz über dein neues Buch.
Ja, müssen wir jetzt nicht.
Machen wir aber.
Ich wollte das nur erwähnen, weil in dem Buch ist ein Text darüber, warum ich kein Buch schreibe über Depressionen. Was nicht heißen soll, dass das ein gehässiger Fingerzeig ist über alle, die ein Buch geschrieben haben über Depressionen. Im Gegenteil, ich habe das Buch von Maxi Stettenbauer sehr genossen. Der hat eins da über seine geschrieben und natürlich das von Kurt Krömer. Und von vielen, von Helene Bockhorst, die hat auch ein tolles Buch geschrieben.
Ronja von Rönne hat eins geschrieben.
Und das ist, man sagt immer, wie schreiben die alle über Depressionen? Ja, wir brauchen diese, wir brauchen eine kleine Bibliothek über ein spezielles Krankheitsbild, um zu sehen, wie viele Facetten es hat. Und
Nora
jeder
Schirner,
für sich erlebt. Nora Schirner, selbstverständlich. Mhm. Und das finde ich halt toll. Und dann habe ich versucht, also der Grund ist, warum ich vor allem kein Buch über Depressionen, ich müsste früh anfangen auch. Und ich kann mich an meine Kindheit, also ich bin immer wieder, ich schlage die Hände im Kopf zusammen, wenn ich sehe, dass Mario Adorf sich an die erste Klasse erinnern kann. Das ist ja bei ihm auch ein paar Tage her. Und dass der so launige Biografien schreiben kann über sich selbst, weil ich, wenn der sagt, im Spätherbst haben wir dann Winteräpfel gepflückt, wo ich mir denke, ich könnte mich nicht mehr erinnern, ob da ein Baum stand oder ist noch nicht halb so lange her. Und das weiß ich alles nicht. Das ist super. Daran erinnere ich mich, an diesen einen Urlaub erinnere ich mich, aber nicht an alle. So, mhm. Wer kriegt das hin, sein Leben so rückwärts zu erzählen? Was muss man dafür machen? Muss
ich glaube, man das nee, ich glaube, Hypnose? Das ist einfach, dass das unterschiedliche, das ist wie so, manche Leute kriegen auch eine bestimmte Muskulatur niemals, egal wie viel sie trainieren. Und es gibt Leute, die sich super,
das ist ein anderes Problem noch. Ja. Das ist ein völlig anderes Problem noch.
Erinnern können. Das ist einfach so. Wenn du mich zum Beispiel fragst, dann habe ich gar nicht existiert. Ich kann mich an so gut wie gar nichts erinnern.
Das ist so beruhigend.
Aber du hast doch vorhin gerade gesagt, dass du dich sehr gut erinnerst.
Ja, aber doch an die Dinge, die mich interessieren. Also meine Kindheit interessiert mich ja, das sehe ich ja daran, dass ich anfange, mir das ganze Spielzeug meiner Kindheit zusammen zu kaufen. Das mache ich ja wirklich. Und was auch nötig ist, dass ich diesen Job mache, weil das Spielzeug meiner Kindheit ist ziemlich teuer geworden, ehrlich gesagt. Weil die anderen Leute wollen das auch alles haben.
Was war denn das zum Beispiel?
Oh, das geht los mit, viele Sachen. Es sind spezielle Actionfiguren. Dann sind es zum Beispiel die Muppets. Wir alle kennen die hochbeliebten Muppets, Kermit den Frosch und
also
Animal,
den Schlag. Figuren, also
ja, nicht also große, richtig große, gut gemachte Handpuppen waren das damals. Und die habe ich damals, die sind weg halt, Kermit der Frosch und Rolf, das war der Klavierspieler, so ein Hund, und Animal, das war der Schlagzeuger aus der Muppet Show. Die habe ich alle wieder gekauft und ersteigert für recht viel Geld in gar nicht so gutem Zustand und da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, weil
und was
es war,
machst du mit denen?
Das ist so, als würdest du nach 50 Jahren alte Freunde wieder begrüßen, wenn du dieses Paket aufmachst, das gerade aus Texas gekommen ist. Und
das
ist eine Viech drin.
Das glaube ich schon. Ja. Das ist ja auch wie mit Musik, die dich plötzlich wieder, ist egal, ob du den Song gemocht hast oder nicht, ja. Aber es ist dann da, wie so ein Geruch vielleicht. Aber, ja. Aber dann? Was machst du jetzt mit also kriegen die so ein, werden die so ausgestellt wie in so einer Glasvitrine?
Die sind einfach da.
Wo legst du die hin?
Die nehme ich irgendwo hin, die nehme ich dann und wann zur Hand. Das ist einfach so, das sind diese Flashback-Dinger, die darauf angewiesen sind, dass du eine Haptik hast, einen Geruch und in dieses komische Gesicht dieser Handpuppe schaust oder auf dieses Automodell, auf dieses Batman-Automodell, das du damals mit 7 mehr haben wolltest als alles andere auf der Welt. Und dass du jetzt immer noch haben kannst, aber für $400. So, weißt du? Und in einem guten Zustand. Und im Karton, wenn es komplett fertig eingepackt ist, ist es geradezu unerschwinglich. Und das war, das ist schon stark. Und dann wird einem auch klar, wie viel man alles verloren hat von dem Zeugs. Und dann wird mir klar, dass es echt Menschen gibt, die haben ihr Spielzeug immer noch. Es gibt Leute, die horten diese Sachen. Die können Dinge über Jahrzehnte behalten in einem guten Zustand. Davor habe ich immer den allerhöchsten Respekt. Und dass ich kaufe mir das wieder zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz einfach. Mhm. Was soll's.
Na gut, okay.
Wenn ich mal sterbe, bin ich bestimmt umringt von jeder Menge Klimbim.
Ja, und von ganz vielen Leuten, die das Ganze verhökern wollen für sehr viel Geld.
Ja, und ich verkaufe meinen Körper ja auch an Körperwelten. Und wird gut. Ich glaube, das wird wirklich auch der absolute Abschluss. Ich stehe dann nackt mit so einem Funkmikrofon in Kassel in einer Netzwerkhalle.
Wir haben gerade einen ganz schlechten Empfang. Wir fahren hier gerade durch den Tunnel.
Tut mir leid. Okay, sorry.
Du, ich habe einen super Typen kennengelernt. Hat echt sehr attraktiv, hat einen guten Humor. Ja, und? Und dann... Naja, gestern war ich zum ersten Mal bei ihm zu Hause und da sind ganz viele Handpuppen und so ganz viele Autos und so Spielzeug und so weiter. Ich glaube, das wird nichts. Oh, schade. Ja, okay.
Ja, das hast du ja immer. Es gibt ja immer beängstigende Leute, die trotzdem in ihrem Hobby, also bei mir ist das nur so ein Sammeln von so Schlüsselrelikten. Das ist gar nicht, sind keine vier Kisten voller Kram, sondern das Batmobil, diese eine Actionfigur, diese Sachen, die mich berühren, so. Und es gibt ja dann auch wirklich so, es gibt ja so Brettspielfetischisten. Das sind ja Leute, die mich ängstigen.
Malefiz Schach?
Ja, nee, Malefiz Schach ist ja alles easy. Ich würde unheimlich gerne mal so eine Spitzpass auf Weltmeisterschaft in Las Vegas ausrichten, aber das ist jetzt auch egal.
Spitzpass
auf. Kennst du Spitzpass auf nicht mehr?
Ah, das ist so ein ganz altes Spiel. Da weiß ich, wie es aussieht, wie der ganze Kasten aussieht.
Weißt du noch, wie ein Spitzpass aussieht?
Nee, das habe ich nie gespielt.
Ja, gut.
Wie geht das denn?
Weiß ich nicht, aber ich würde es, wie gesagt, gerne ausrichten. Und ich finde also wirklich so Leute, die so extremst Hobbys haben. Also mir machen auch Leute Angst, die der Siedler von Catan spielen können über mehrere Stunden oder Siedler von Catan. Brettspiele generell machen mich. Also nichts macht einen so aggressiven Mensch ärgerlich nicht. Deswegen heißt das so.
Das ist unfassbar. Das
immer
ist wirklich
die
unfassbar. Furchtbar.
Aufwischen,
furchtbar.
Wenn einer eine 5 gewürfelt hat. Unglaublich.
Wann ist Jörg dein Freund geworden?
Ah, Jörg ist, Jörg Kotte. Erste Klasse. Wir kennen uns 50 Jahre jetzt. Also ich glaube 49 kennen wir uns. Nächstes Jahr 50 Jahre.
Und was war so toll an dem, dass du als Junge dich entschieden hast, den will ich als Freund? Oder wie ist es zu eurer Freundschaft gekommen?
Das klingt sehr Kardashian-mäßig. Es ist, das ist ja, man findet sich ja als Freunde. Und
manchmal kann es zum Beispiel daran liegen, dass er den ersten Walkman hatte. War ja auch so.
Der hatte auch den ersten Walkman. Die Sau fällt mir gerade ein, aber das war 1981, als der Film Blues Brothers rauskam. Und dann hat er mir immer seinen Walkman geliehen und dann haben wir Blues Brothers gehört und sind Fahrrad gefahren. Und das stimmt, ja. Er hatte wirklich den ersten Walkman. Jetzt, wo wir es sagen, glaube ich, dass diese Freundschaft abbrechen werde, das stimmt. Die Sau.
Hatte er diese zwei Buchsen? Es gab doch diese Walkman, wo man doppelt hören konnte, wo man zusammenhören konnte.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Er hatte auf jeden Fall diese Kopfhörer, die nichts konnten.
Ach, scheiße.
Du musst dir überlegen, was für einer wundervollen, das hat jetzt mit dem Programm hier nichts zu tun oder mit dem, worüber wir reden, aber in was für einer wundervollen Welt wir leben, dass es kleine Kopfhörer gibt, die keinerlei Kabelgedöns mehr haben, die eine Geräuschunterdrückung haben. Und früher hatten wir diese Drahtbügel
und
mit
diese
diesen
orangefarbenen
Schaum. Gummi, was war das denn? Für einen
trotzdem, lieber Thorsten, wenn du, was du nicht tust, aber würdest du mich fragen, was zu den größten Aha-Erlebnissen, den wichtigsten Momenten meines Lebens gehört,
dann
war das der Moment, als mir ein Thorsten übrigens, der lustigerweise meinen Nachnamen hatte, den ich aus Hannover noch kannte, der auf einem Parkplatz war das, und sagt er, guck mal, setz mal auf. Und da habe ich draußen zum ersten Mal Musik gehört. Und das war für mich eines der, weiß ich gar nicht, ergreifendsten, prägendsten, schönsten Erlebnisse,
die ich
hier hatte.
Dein größtes Aha-Erlebnis war Take On Me über Kopfhörer.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was für ein Song das war. Es war einfach draußen Musik hören. Musik hören. Das war das. Natürlich war das Schrabbelsound, wenn du heute mit Noise Reduction Shishimu.
Das ist fantastisch.
Ja. Aber anders
ging's
auch. Ja,
aber natürlich. So. Wir haben damals eine andere Form von Freiheit gehabt. So reden wir uns das schön. Wir Menschen über, du bist ja.
Wir müssen ja gar nicht zu, wir sind fast ein Jahrgang und jetzt lass uns, es soll ja auch keine Nostalgie-Show werden, so. Das will ich ja auch nicht.
Ich möchte jetzt länger über Modelleisenbahn reden. Geht das nicht?
Hans Zimmer.
Ja.
Hat so viel gute Musik gemacht und er würde an mir vorbeigehen, ohne dass ich ihn kenne, weil ich weiß gar nicht, wie der aussieht, weißt du's?
Ja.
Beschreib mal.
Hans Zimmer sieht aus wie der Filialleiter der Sparkasse in Bünde.
Okay,
das
klar.
Ist so ein Polundermann, der die Haare hinten ein bisschen länger trägt, weil sie vorne ausgehen und so ein bisschen so. Der sieht so ein bisschen wie Ludger Pistor, dieser Schauspieler aus.
Ja.
Und ist ein bisschen spitzbübisch und man merkt ihm an, dass er sich nicht so überernst nimmt. Das sieht man daran, dass er Konzerte spielt mit einem riesen Orchester, das ist extrem mitreißend, aber sein T-Shirt ist irgendwie ein bisschen kurz. Also, der hat ein T-Shirt an, wo er sich wohl gedacht hat, das ist Boss, ich trage immer XL, dann trage ich diesmal. Und das ist eingelaufen. Der hat mit einem leicht eingelaufenen T-Shirt, spielt er in Prag ein Riesenkonzert.
Daran könnt ihr ihn erkennen. Ist gerade eben Hans Zimmer an mir vorbeigelaufen. Ja, ich habe seinen Bauch gesehen. Der hat super Soundtracks gemacht. Wie alt ist er jetzt?
Nein, 65, der ist vielleicht über 60 jetzt.
65.
Und Hans Zimmer hat damals Video Killed the Radio Star.
Am Keyboard, ne?
Ja, das war Hans Zimmer.
Ja,
und
stimmt.
Jetzt ist er hier.
Aber auch eben so Rain, er war hier. Nicht auch Rain Man, hat er nicht auch den...
Er hat natürlich Rain Man gemacht, natürlich.
Er hat so viele tolle Soundtracks gemacht.
Er wurde immer orchestraler über die Jahre. Er hat mit Synthesizer-Sounds angefangen und wurde immer und immer orchestraler.
Ich guck jetzt mal, wie alt der ist. Und währenddessen hören wir es.
Oh ja. Das war aus Batman Begins von Hans Zimmer, die Musik von Hans Zimmer. Und Vespertio ist der Track. Und das sind Fledermausarten. Also das Album zu Batman Begins besteht nur aus den lateinischen Bezeichnungen für Fledermausarten.
Glaubst du, dass nach Corona
ja.
es noch sowas wie Batman gegeben hätte, wenn es das nicht schon gäbe? Dass man sagt, nee, sorry, aber die Fledermaus war echt ein Unglücksbringer.
Ja, ich meine, solange es Friedrich Merz gibt, brauchen wir uns über Fledermäuse nicht unterhalten. Weißt du, sollte es nach den Simpsons eine Realfigur wie Friedrich Merz geben? Ich denke doch nicht. Gibt's aber doch trotzdem. Und der fliegt mit einer Propellermaschine zu irgendwelchen Hochzeiten. Ich meine, das klingt doch, als hätte ich es mir ausgedacht. Ja, also eine Figur von Batman, das ist für mich unsterblich und immer ein Leitfaden gewesen.
Du bist 66 in Dortmund
geboren. Der
zur
Satz
Welt
muss
gekommen.
Weitergehen.
Ja, das tue ich gerade. Aber normalerweise wärst du sofort wie ein Superheld hineingesprungen. Ich wollte ihn alleine beenden.
Ich weiß.
Danke.
Tut mir leid.
Und bist in Waltrop aufgewachsen.
Ja.
Wo du wieder lebst.
Ja.
Obwohl du den Abiturientinnen und Abiturienten des Theodor-Heuss-Gymnasiums
ja.
im Vorwort ihres Abi Zettels da geschrieben hast, verlasst Waltrop.
Ja, klar.
Doch nur, um wiederzukommen?
Naja, wie du willst, aber du musst ja erstmal was machen und wir haben jetzt auch keine, weder eine Zauberschule noch eine Universität in Waltrop. Wir sind froh,
aber dass
wir...
Aber ihr habt Curry Heini.
Aber wir sind froh, dass wir Curry Heini haben und einige andere Restaurationen. Du bist ja auch sehr, so wie ich, sehr interessiert an Essen.
Das kann man wohl sagen. Ja. Oh, das ist ein super Übergang. Jetzt ist der Moment, um es zu sagen.
Okay, sag's.
Darf ich?
Ja.
Das Buch.
Dein Buch.
Ja, genau, mein
das
Buch.
Das ist heute eine kleine, viel zu kurz gekommene, kleine Sendung über Bücher auch.
Ja, genau. Wir sprechen über dein Buch und heute ausnahmsweise auch über mein Buch. Das ist mein zweites Buch und das heißt Das Essen meines Lebens.
Super.
Und ich möchte, normalerweise vermenge ich das nicht miteinander, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das andere ist ein Podcast, der heißt Toast Hawaii und da interviewe ich interessante Persönlichkeiten zum Essen ihres Lebens.
Ja, und das ist super und ich bin ein bisschen eingeschnappt, weil du mich nicht gefragt hast, weil du sowas
ich habe dich schon gefragt.
Viel,
und
viel
du sollst
sagen.
Auch wirklich noch, du hast ja auch gesagt, dass du kommen möchtest, du kanntest das einfach
aber
nur nicht.
Aber ich hätte dieses Buch schaffen können, weißt du? Das ist, weil...
also in diesem Buch gibt es 11 Interviews mit Iris Berben und Olli Schulz und Guido Maria ja. Kretschmer und Barbara Schöneberger und so weiter. Sehr unterschiedliche Leute, Anke Engelke. Und Kochrezepte.
Ist fantastisch, noch
und
besser.
Und Fotos, ja. Die sie mir geschickt haben, Essens-Selfies. Und das gibt es jetzt zu kaufen und das kann man, ist das ideale Weihnachtsgeschenk und natürlich das ideale Mitbringsel, wenn man zum Essen irgendwo eingeladen wird. Was bringst du denn dann mit, wenn, falls dich Leute einladen, bringst du eine Flasche Wein mit, so das ist so der Klassiker?
Nee. Also ich werde aber fast nie zum Essen eingeladen.
Nein.
Es ist immer, nee, so in meinem Leben, in meiner Branche ist das so, dass man nach dem Auftritt eben was isst. Und immer dann glücklich ist, wenn das Hotel irgendwas zurückgehalten hat. So ein etwas übergartes Steak oder so. Aber ich gehe ganz selten, ist es so, dass ich zum Essen eingeladen werde, Flasche Wein mitbringe. Also mein Freund Olli, der macht dann schon mal was Vegetarisches. Und dann knusper ich da dran rum. Aber es ist nicht so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir kennen das alle nur aus französischen Filmen,
nein,
dass
nein,
eine
nein,
Flasche
nein, nein.
Wein.
Wollen wir das mal machen?
Ich bin ein ziemlicher Bauer, was das
Pass
angeht.
Auf,
ich
wenn
würde
du
eine Kiste Fanta mitbringen.
Ja, dann bringst du. Wenn du hierher kommst und wir machen das,
ja.
dann bleibst du ein bisschen länger und dann machen wir ein kleines Essen mit ein paar Leuten. Und dann kannst du meinetwegen noch eine Flasche Wein mitbringen. Oder dein Buch. Pass auf. Super Übergang.
Ja, lieber mein Buch, weil wenn
lieber
ich Wein mitbringe, dann
Buch.
Ist wieder. Land unter, ich habe gar keine Ahnung von Wein. Mich das auch. Ist auch eine ja, Profession. Okay. Unfassbar. Leute, die sich mit Wein auskennen, so ganzes Sommelier-Kram,
du
unglaublich.
Bis du 25 warst, gar kein Alkohol getrunken, stimmt das?
Ja, sogar bis ich 30 war, glaube ich, so um den Dreh.
Wie bist du denn da Gruppenzwang und cool sein und noch cooler sein? Wie hast du das umschiffen können?
Ja, was Gruppenzwang? Ich war ja nicht bei den Wanderers oder den Hells Angels, die wahrscheinlich gar keinen Gruppenzwang haben, ich weiß es nicht. Nö, nix. Also die Leute haben geraucht und ich habe halt nicht geraucht und sah ich nicht.
Du hast nicht geraucht und nicht getrunken?
Nein, ich fand jetzt trinken, du hast mal an einem Bier genippt, hast gesagt, das ist ja kein seriöses Projekt so. Und wenn ich was trinke, falle ich ja von der Mofa, das ist ja auch jetzt nicht. Und deswegen habe ich dann mit dem Trinken gelassen. Die Leute fanden das komplett super, sich jedes Wochenende reinzuballern. Und ich habe es als Konzept halt nicht verstanden. Ich war in meinem Leben dreimal richtig betrunken. Mhm. Davon einmal so, dass du zwei Tage brauchte, sich davon zu erholen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist Kosten, Effekt, Nutzen und wie es einem danach geht, das passt nicht zusammen. Das haut nicht hin. Kannst ja nicht zwei Tage krank sein, weil er einen Abend mal lustig war. Und das ist halt, weiß ich nicht, verstehe ich das Konzept nicht. Mal ein Gin Tonic gerne und dann auch diese leichte im Kopf fühlen, aus dem Fenster gucken. Ja, aber man muss es jetzt auch nicht überkultivieren.
Hält ja auch nur einen Moment. Also es geht mir, ich kann das alles unterschreiben, leider. Ja. Aber ich würde mir schon hin und wieder mal wünschen, mir so richtig reinzuballern
ja,
oder
schön,
so.
Ja, schön in die Rüstung zu zimmern irgendwie.
Den Helm hinter die Binde Lampe zu kippen, auf die Lampe zu gießen, genau. Ja, all das. Aber das funktioniert nicht so richtig. Aber dieses leichte einen Gin Tonic, dass man sich hin und wieder mal gönnt, das ist schon ein angenehmes
Gefühl. So eine halbe Stunde ganz angeschickert.
Kurz. Ja, genau, so ganz kurz. Und das ist dann aber auch schnell wieder weg. Also, investieren Sie 40 Euro richtig gut in das
Apple
Essen
Aktien.
Meines
Achso,
Lebens.
Nein, Entschuldigung.
Zwei Bücher. Meins und deins.
Investieren Sie 40 Euro.
Ja,
was kommt denn jetzt?
Deins ist 19,90 und meins ist 19,90. Man muss schon irgendwie gucken, dass die Leute keine Prioritäten setzen.
Dürfen wir überhaupt Werbung machen?
Machen, natürlich. Also du sowieso. Du sitzt ja hier als mein Gast und du darfst für alles Werbung machen. Du kannst alles lassen. Du musst es nur wollen. Heißt dieses Buch von Thorsten Sträter. Es hat schon diesen... wie ich sehe, gekauften, der ist doch nicht echt, das ist doch hier, der hat doch gar kein Wasserzeichen, dieses Spiegel-Bestseller-Autor-Aufkleber, weißt du, ach, das ist so mies. Das
ja, die bestelle ich auf AliExpress in China, da kommen dann 2000 Spiegel-Bestseller-Aufkleber, die mache ich überall drauf, habe ich auch im Toilettenpapier.
Aber hier, das verrät, weil Spiegel ist hier nicht mit IE geschrieben, deswegen ist es mir aufgefallen, hier steht nur Spiegel-Bestseller-Autor. Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen, es sieht aus wie ein Taschenbuch, es ist aber ein Hardcover, es ist tricky. Thorsten Sträter bei Ullstein erschienen.
Sieht aus wie ein Taschenbuch, aber ein Hardcover ist auch gut.
Ja, und es sind viele Geschichten.
Viele.
Und du hast schon so viele andere Bücher mit so vielen Geschichten geschrieben.
Ja.
Wie kann man denn so viel erleben, wenn man so viel schläft wie du?
Ich schlafe total wenig. Ich schlafe total schlecht momentan.
Momentan ist wenig?
Momentan, ja. Bald ist wieder viel. Wenn die Feiertage kommen, will ich mit dem Gesicht nach unten auf der Matratze liegen. Aber ich weiß nicht, ich habe so einen hohen Ausstoß und ich fürchte, das hängt damit zusammen, dass ich keinen inneren Zensor habe, der mich davon abhält, so einen hohen Ausstoß zu haben. Mhm. Es gibt ja viele Menschen, die ihr Material auch im Vorfeld mal durchdenken und sagen, ich würde das nicht aufschreiben, es lohnt nicht. Mhm. Diesen Mechanismus, der steht mir gar nicht zur Verfügung. Ich schreibe einfach. Und erschreckend häufig kommt da was Verwertbares bei raus.
Oh ja, du bist ja sogar Spiegel-Bestseller-Autor, wie ich hier gerade lese.
Ja, ja.
Wir verlosen 3 Exemplare, aber noch nicht jetzt.
Das ist dann die komplette erste Auflage.
Hier
ist jetzt, mach das bitte.
Hier ist jetzt Bergfest, ja, also wir sind auf der Hälfte.
Oh ja, okay.
Hören Musik, und zwar, wie heißt es? Lech Walesa.
Lech Walesa. Walesa.
Joan Baez.
Ja.
Billy Joel. Alles so
ja,
Nachnamen.
Du hast recht.
Diese Nachnamen, bei denen sich Leute so.
Du hast recht. Lech. Ich habe den auch mal gesehen, dass der im Radio wurde, der Wawamsa ausgesprochen. Wawamsa. Mich macht mehr aggressiv, wenn Leute sagen China. Wir haben in China Chemikalien gefunden. Deswegen bin ich kurz davor, Kiel immer mit Chil auszusprechen.
Eigentlich heißt es auch Corona und nicht Corona.
Ja,
ja, das ist ja auch so ein
Corona. Ja, aber es stimmt.
Ja, es stimmt wirklich.
Wir haben die Chinesen. Welche Chinesen? Die Telekinesen? Können die Gegenstände bewegen? Was ist das?
New York
China.
State of Mind bringt damit. Er kann jetzt noch ein bisschen reden. Wir müssen
ich sage immer Joel, aber sagt man Joel? Joel?
Das weiß nur Gott allein.
Ja.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Autor, der Bestseller, der Spiegel-Bestseller, Autor Thorsten Sträter, Comedian, Entertainer.
Ja.
So, und
das
ich
ist
habe
übrigens
ihn
wunderschön hier, falls Kollegen oder Kolleginnen immer überlegt haben, gehe ich da mal hin, das ist ganz, ganz, ganz toll. Wirklich traumhaft.
Oh, vielen Dank, wie schön.
Es ist so, es ist so. Meistens sitzt man in irgendwelchen Studios bei so Podcasts mit Scheiben getrennt und es ist so komisch hockerig und jemand wuselt hinter einer Glasscheibe und macht hektische Bewegungen, weil man dummes Zeug gesagt hat. Hier ist das, man möchte sich den ganzen Tag hier aufhalten.
Oh,
das ist echt total schön.
Was, wie lieb von dir. Vielen Dank.
Ja, es ist so.
Okay, es geht los. Es geht weiter mit Musik, die ich ausgesucht habe. Hier kommt der Assistent mit Eine neue Lunge.
Ich hab keine Angst. Keine Angst.
Thorsten Sträter, ja. Gähnst du gerade? Niesst du?
Ja, ich niese. Ich danke Ihnen schon zu Hause.
Ist es nicht schön? Ich niese wahnsinnig gerne, jetzt meine ich ernst.
Es ist nicht mein Platz 1 meiner Hobbys. Aber,
sondern?
Kino wahrscheinlich. Aber niesen ist auch so ein Befreiungsding.
Befreiend, schön.
Ja,
also die meisten Menschen niesen ja eigentlich zweimal hintereinander. Ist das bei dir anders?
Ja, aber es liegen, nee, es ist bei mir auch zweimal hintereinander, aber es liegen halt oft Wochen dazwischen.
Das ist schön.
Das habe ich schon, sogar nein, schon häufiger schön. Genießt, man
das
weiß
ist,
es nicht.
Das ist wirklich schön. Früher hatte ich eine Klassenkameradin, die immer so Iffe genießt hat.
Ja, nein, das geht nicht. Also Nieser muss aus dem Herzen kommen, das muss rein aerosoltechnisch dazu führen, dass man komplett Neurofaser ziehen muss, mehrere Bahnen. Also niesen muss schon.
Seit Corona ist ja Niesen auch verpönter als vorher.
Kommt halt aus China, ne? Kannst nichts machen. Und das ist ja, aber das Niesen ist halt, ist schon ganz gut. Man hat das Gefühl, alle bösen Gedanken und der ganze Schmock des Gehirns verabschieden sich mit
genau.
in dieser gigantischen
loslassen.
Wolke aus. Niesen ist halt unterschätzt auch.
Mm.
Genau wie Liam Neeson auch, der jetzt auch nur noch Actionfilme dreht, aber ich mag es sehr gern.
Mm, da fällt mir ein, wie heißt der denn? Auch
ja.
so einer, der so Ralph Fiennes, Liam Neeson.
Ralph Fiennes.
Der ganz anders geschrieben als ausgesprochen wird.
Ja, also ich dachte auch, der wird Ralph ausgesprochen, wie so ein normaler Ralph.
Wie ein Ralph
so
eben. Ja, ich meine, du wirst ja auch ohne H geschrieben. Thorsten ohne H, wer hat sich denn das ausgedacht?
Naja, also man spricht das H bei Thorsten tatsächlich stumm, wenn es vorkommt und wenn es nicht vorkommt auch.
Im Hintergrund
von daher
hören
ist nicht
Sie,
so schlimm.
Im Hintergrund hören Sie Miriam, die sich den Bauch hält vor lauter Lachen.
Vor allen Dingen, wer hält sich denn den Bauch vor Lachen? Das ist auch so ein Räuber-Hotzenplotz-Mythos, oder?
Ich habe sofort das Cover von meinem inneren Auge. Du auch?
Von, ja.
Ottfried Preußler.
Ist auch ein Name, oder?
Mhm. Wie Thorsten. Wie kommt denn jemand, wieso, also warum? Ich kenne auch, fällt mir gerade einen Thomas, der ist am 15. September zur Welt gekommen. Thomas, falls du das hörst, ganz liebe Grüße,
ja,
der auch
wer,
ohne H
wer ist denn noch
wird.
Am 15. September zur Welt gekommen?
Außer mir?
Ach du, das
Ach
ist
so,
ja schön.
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
Du am 4., ne?
Ich am 4., ich habe mir von dir die Stasi-Akte noch nicht kommen lassen. Ich wusste das mit deinem Geburtstag jetzt nicht, entschuldige bitte.
Ich habe die hier, da kannst du gleich reingucken.
Ja, das ist mal gut, wenn man sie da hat. Dann weiß man wenigstens, was Sache ist. Also 15. September, dann bist du auch noch Jungfrau, genau wie ich.
Ne? Heißt das irgendwas, Jungfrau zu sein?
Weiß ich nicht.
Na
ich
komm,
persönlich,
du hast
ne,
dich damit
ich,
schon... Die haben schon Leute gesagt, du bist eine typische Jungfrau.
Ja,
wann sagen dir das Leute?
Ich weiß nicht, das sagen dir Leute, wenn ihnen sonst nichts mehr einfällt. Also es gibt ja zwei verschiedene Sorten. Es gibt ja die Leute, die der Auffassung sind, dass man gar nicht aus dem Haus muss, wenn der Aszendent Kikeriki im zweiten Haus steht vom Saturn. Und dass Steinböcke sind alles Psychopathen, die aus der Toilette trinken oder irgendwie sowas. Es gibt ja so vorgefertigte Meinungen. Ich halte das für Kokolores. Du bist Jungfrau, weil deine Eltern halt ziemlich genau zurückgerechnet zu einem konkreten Termin Sex hatten in einem Opel Ascona im Rhein-Herne-Kanal.
NSU Roh 80. Kennst du den noch? In einem Roh 80. Wenn, dann war es in einem Roh 80.
Nee, den kenne ich nicht. Nee, wir waren so Opel und Fiat-Leute. Es tut mir sehr leid.
NSU fällt mir ein. So hieß diese Autofirma. Deswegen, das ist ja heute ein völlig... Ja, das ist ein völlig... Ja. Das ist ja ein völlig anderer Kontext heutzutage. Ja,
wir sind negativ besetzt jetzt gerade.
Ich weiß. Es gibt das Auto auch schon nicht mehr. Aber schon lange nicht mehr. Schon ganz lange nicht mehr.
Nee, war mir neu. Ich bin auch nicht so ein Riesenauto-Experte, wenn ich ehrlich bin.
Du hast ein E-Bike, ne?
Ja. Und E-Scooter habe ich auch. Ich bin ein Scooter-Freund.
Also Stromausfall wäre für dich eine mittlere Katastrophe. Hast du denn noch ein normales Fahrrad?
Nee, ich habe, ja, und das habe ich meinem Sohn gegeben, der nicht damit fährt. Ja, ich habe auch ein normales Fahrrad, aber ich fand, E-Bike finde ich extrem faszinierend. Das hat ja Garnisonen von Senioren wieder eine Idee zu mobil gemacht für meinen Geschmack. Das ist, weil du musst ja, es ist schön, wenn du 25 km/h fahren kannst, ohne irgendwelche Belastungsgrenzen. Aber es ist auch beängstigend halt einfach, dass 92-jährige Leute eine 70 Kilometer Radtour plötzlich machen können. Und dann, verstehst du? Dann geht's dir nicht gut und sie sind halt 3 Tagesritte von zu Hause entfernt. Also ich finde es schon beachtlich. Die Technik des E-Bikes finde ich schon großartig.
Kann man ein E-Bike auch analog fahren?
Man kann E-Bike auch analog fahren, da es aber 3 Bruttoregistertonnen wiegt durch den ganzen Motor und die Antriebe, fängt das dann an, richtig anstrengend zu werden. Richtig anstrengend.
Okay, verstehe.
Macht keinen Spaß.
Möchtest du uns als virtueller Fremdenführer durch Waltrop ein bisschen führen? Wir haben schon Curry Heini kennengelernt.
Ja, kommst du rein, sind 3 Tankstellen, du kommst in den Ort rein.
3 Tankstellen?
3 Tankstellen hintereinander, das ist wie der Sunset Strip. Nur mit Tankstellen.
Wow.
Die eine tanzt immer aus der Reihe, nimmt 5 Cent mehr als die andere. Bei einer, also die
ist
eine.
Ist immer dieselbe?
Es sind 3 verschiedene. Die eine nimmt billigeres Benzin. Dafür geht bei der anderen der Sauger gut. Und bei der dritten gibt's halt diese Kekse, wo eine Seite Schokolade ist, die andere Seite Butterkeks. Und deswegen frequentiere ich die gleichmäßig.
Umsonst.
Was?
Gibt's sie da umsonst?
Die gibt's umsonst, außer du wirst erwischt, dann musst du sie bezahlen. Mhm. Und dann fährst du durch den, wenn du durch den Ort fahren willst, machst du das etwa 1,3 Kilometer und dann kommt der nächste Ort. Du kannst aber auch an der Kreuzung rechts abbiegen, dann kommt mein Lieblingsbestatter, Sascha Müller. Das ist ein großartiger, also das ist der Bestatter bei uns im Ort, der auch so freundlich war, meine Mutter zu beerdigen. Und der halt Feuerzeuge, auf denen steht, rauchen Sie ruhig weiter, wir kümmern uns um Sie. Mhm. Sascha Müller, Bestatter. Ein wirklich großartiger Ironiker und wenn ich mal sterbe, dann muss Sascha Müller das machen.
Hast du das schon geklärt, wie das ablaufen soll, wenn du stirbst?
Ich möchte da auf meinen Lieblings-Twitter-Witz verweisen, von dem ich nicht weiß, von wem er ist und dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber das war der lustigste Tweet, den ich wahrscheinlich lange gelesen habe. Da stand, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass man mich im Park verstreut. Außerdem will ich nicht verbrannt werden. Und das ist halt, das ist absolut schrecklich, ich entschuldige mich. Nee, habe ich noch nicht geklärt. Also ich denke mir, ich mache das wie üblich, fall tot um und normale Mörderschere rein. So hat es meine Mutter gemacht und so mache ich es auch.
Aber deine Mutter gehört ja zu einer Generation, die das Gefühl hatten, dass sie Sachen vorher regeln müssen, um andere nicht zu belasten damit, oder?
Ja, sie ist immer nicht ganz fertig damit geworden. So viel möchte ich dazu sagen. Und das führte ein bisschen zusätzlich zu dem Schmerz, der aber alles überlagert. Man ist halt nie alt genug, seine Mutter zu vermissen, was auch bescheuert ist.
Warum?
Und richtig.
Ja.
Weil es die Mutter ist. Man ist die meisten Sachen, die meisten Manierismen, die meisten Mechanismen, die man bedient, wie man spricht, auch der ganze Wortschatz, das alles ist ja mit frühkindlicher Prägung und so verbunden und diese ganzen Werte, die echten wie auch die Pseudowerte, die hat man meistens von der Mutti und naja, das muss man jetzt alleine machen und ich träume oft von ihr, ist wahrscheinlich so ein Verdrängungsding und viel und das sind so, ich weiß nicht, ob die luzide Träume ist, wenn du weißt, dass du träumst. Ja, genau. Und das habe ich häufig, dass sie dann mit mir spricht und sagt, naja, du weißt, und dann diskutieren wir und dann sage ich, dir ist schon klar, dass du tot bist. Dann sagt sie, ja, aber es ändert ja nichts daran, dass der Rasen gemäht werden muss. Solche Geschichten, also wie ich häufig. Und das ist, das versaut einem dann schon mal die erste Hälfte vom Tag komplett. Und die Eltern vermisst man halt, das muss man sich mal eingestehen. Nicht jeder ist Clint Eastwood, der sowas wegnicken kann. Ich bin's nicht. Und viele andere sind's auch nicht. Du kannst Mitte 50 sein und trotzdem deine Mutter vermissen. Das geht absolut klar.
Du kannst Mitte 60 sein und deine Mutter vermissen. Absolut. Davon bin ich überzeugt. Und wahrscheinlich
muss
ist
auch so sein.
Oder sagen wir so, es ist okay. Ich bin auch Freundin oder Anhängerin der Idee, dass wenn es kein gutes Verhältnis gab, und es gibt auch wirklich Arschlochmütter, Arschlochväter, es gibt
ja,
familiäre Konstellationen, die hart sind, und ich benutze jetzt mal bewusst auch dieses Wort, das sehr inflationiert benutzt wird, momentan toxisch. Also ja, es gibt viele Kinder, die als Erwachsene immer noch gedanklich unter dem leiden, was da passiert ist, und die müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Eltern nicht vermissen. Und ja, also das finde ich schon auch. Ne? Man muss nicht automatisch diese Art von Liebe und Zugewandtheit haben. Glücklich all diejenigen, die diese warme Liebe spüren oder das Gefühl haben, dass das wirklich ein Mensch ist, der es verdient, vermisst zu werden.
Ja, und das Kind in dir muss Heimat finden, ist nicht nur ein tolles Buch, sondern es stimmt auch einfach. Ja.
Wann warst du so weit, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, keine Ahnung, ihre Telefonnummer in deinem Handy zu löschen?
Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich höre nur auf, sie anzurufen, weil das jetzt die Nummer von jemand anders ist. Das ist richtig unangenehm.
Hast du es mal ausprobiert?
Ja, darüber habe ich auch einen Text geschrieben, dann eine Geschichte geschrieben im letzten Buch. Und das war, ich habe das bei Dieter Nuhr gemacht. Also ich war das, ich glaube, das 10. Mal bei Dieter Nuhr, was toll war, weil dadurch kennen mich die meisten Leute. Und dann habe ich meiner Mutter eine SMS geschrieben, konnte ich schlecht ablegen. Dann schrieb ich der eine WhatsApp. Und sagte, guck mal, 10. Mal bei Dieter Nuhr, läuft einfach. Ich habe dir gesagt, von wegen brotlose Kunst, ich werde doch davon leben können. Und dann riefen die zurück. Die Nummer war neu vergeben. Und das war nicht wie aus einem Horrorfilm, kann man nicht sagen, aber wie aus so einem Traum, weil dann kommt dieser Klingelton.
Ja, und
dieses Bild von der Spedition meiner Mutter.
Oh,
und ich dachte, ich drehe durch, so für eine Minute kannst du das nicht zuordnen. Und dann sind irgendwelche Leute dran und sagen, ich sag, ey, ich melde mich später nochmal auf wieder. Und das war, das habe ich den ganzen Tag rausgekickt. War eine Inspiration für eine ziemlich gute Geschichte, aber muss man auch nicht machen. Also irgendwann, die Netzbetreiber vergeben irgendwann die Nummer neu, wenn du die abgemeldet hast. Und dann kriegt die irgendwer. Von daher ist das mit Vorsicht zu genießen, das ganze Thema. Aber das war gruselig. Vor allem, weil die zurückrufen und du wärst nie darauf gekommen, dass irgendjemand vielleicht wissen will, wer da irgendwelche SMS schickt. Und das war hui, stark. Wenn ich dran denke, läuft es mir noch kalt den Rücken runter.
Es ist in Kombination mit diesem Schriftzug auch. Ich hatte einmal so eine Art Pocket Call, ne, dass da stand Anruf Mama oder wie ich es.
Ja.
Und ich dachte, ach so. Und das war der Moment, als ich es dann auch gelöscht habe, weil es war auch, weiß ich nicht.
Ja.
Musik. Teddy Swims.
Ich war bei Inas Nacht. Und Inas Nacht, das Großartige ist zum einen, dass man endlich mal wieder dazu kommt, mäßig Alkohol zu trinken. Und zum anderen, dass die immer Künstler da hat, die du nicht auf dem Zettel hattest. Und dann spielen die da live und das ist immer großartig. Ich habe da nicht ein einziges doofes Lied gehört, noch nie. Und Teddy Swims hat mich da ganz besonders abgefischt. Der hat einen anderen Song gesungen, aber ich fand das so, so stark, was Teddy Swims gemacht hat. Und dann habe ich mir das Album quer gehört und das ist mein Lieblingssong. Ich kriege instant, wie wir jungen Menschen sagen, gute Laune von dem Ding. Alle haben gute Laune jetzt. 100%.
Alle haben gute Laune.
Witte, witte, witt, bum, bum.
Witte, witte, witt, bum, bum.
Auch stark, ne?
Was hatte ich denn neulich? Simsalabim, bam, basaladusaladim.
Ja, wenn man es kann. Das ist übrigens mein WLAN-Passwort. Wirklich? Nein.
Ohne Sonderzeichen?
Ohne X. X ist kein Sonderzeichen.
Könntest du jetzt, wie weit kämst du bei Rapper's Delight?
Bei Rapper's
so weit.
Nee, Rapper's Delight nicht. Ich käme bei Grandmaster Flash, so. The Message. Da käme ich bis zum Ende.
Oh wow, dann mach, dann komm.
Nein. Das steht mir letztendlich überhaupt nicht
es
zu.
Es steht mir das nicht ist, zu. Das ist kulturelle das ist, Aneignung.
Das ist wirklich, ja, scheiße zu rappen. Und zwar mit Thematiken von Schwarzen, die in der Bronx aufwachsen. Genau.
It's like a, was singt er? It's like a, time was in town, that makes me wonder, like, how about you, it's like a, was, jungle in town?
It's like a jungle in town, that makes me wonder, how I keep, also, wie
how I keep from going under.
Genau.
Jetzt hab ich's.
Ja. Oh, people pissing on the station.
Just don't care.
Ja, ja, klar, das
can't
ist.
Can't take the smell, can't take the noise, got the money from Movada. Was ist Movada? Cause I got no choice. Got the money from Movada, cause I got no choice.
Ich weiß nicht mehr, der Landlord will seine Miete haben und ist alles ganz schrecklich.
Okay, komm, dann lass uns lieber zu was Heiterem gehen.
Das ist eigentlich ein heiterer Song.
Gut, ja.
Man darf halt nur nicht auf den Text achten.
Nein, genau. Aber das kannst du auch. Du kennst Songs, bei denen du plötzlich so eine...
Die haben wir doch alle, die Songs.
Du darfst nicht so oft ans Mikro fassen, weil oder du sagst mal was. Deine Pantomime macht mich
Mikro
wahnsinnig.
Ich habe ans Mikro gefasst.
Ja, da ist.
Falls Sie so gerade bei sich zu Hause dachten, da ging ein Engel durch den Raum, das ist falsch. Ich habe ans Mikro gefasst. Oh, was passiert denn jetzt?
So, jetzt weiter.
Ja.
Als Part-Time-Waldrop-Fremdenführer hast du bis jetzt noch nicht viel geliefert. Na doch, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir sind reingekommen. Es gibt diese drei Tankstellen. Es gibt Bestattungs...
Sascha Müller. Bestattung.
Dann gibt es, das haben wir erfahren, Curry Heini.
Speisegaststätte Höfer. Es gibt noch den Stromberg, also der Koch der Nationalmannschaft, der ein Restaurant hat. Das ist nicht ganz günstig, aber macht halt zum einen, ich glaube, das einzige und auch das beste Wiener Schnitzel in der Umgebung. So richtig die Nummer mit Kapern und Preiselbeeren und Kalbfleisch, wenn man drauf steht. Und
Schuh-Röttger.
Bitte was? Schuh-Röttger. Wie hast du dich denn da reingefuchst?
Aber volles
Schuh-Röttger. Das ist Schuh-Röttger ist, da habe ich gekauft, als ich 8 war, Salamander-Schuhe. Es ging mir nur um die Bücher.
Durftest du deine eigenen Schuhe aussuchen?
Nein, der Herr Röttger hat uns dann random ein Buch in die Hand gedrückt. Und das war dann irgendwie Lurchi-Content.
Durftest du deine Schuhe aussuchen?
Meine Schuhe? Ja, ich hatte so die Wahl zwischen 2 Modellen. Also es war im Sommer waren das Sandalen, die einen waren braun, die anderen nicht. Und die Winterschuhe hatten immer so eine Pseudopelzkante mit einem seitlichen Reißverschluss.
Hab ich heute noch.
Drauf. War halt so ein Lurch-Ding. Und die könnte ich wahrscheinlich immer noch kaufen in 43. Ich bin großer Lurchi-Fan. Ich habe mich dieser ganze Reptilien-Content von denen hat mich immer sehr abgeholt.
Ich fand die Figur, das ist eine sympathische, aber auch sehr trainierte Figur.
Das ist wirklich wahr. Ich möchte auch, dass diese ganzen Lurchi-Comics verfilmt werden mit Ulrich Tukur als Lurchi. Das ist ja nicht zu viel verlangt in Zeiten der...
Wieso ausgerechnet Ulrich Tukur?
Es wird passen. Ich glaube, er hat diese schleichende, beiläufige Eleganz, die du brauchst, um so ein Amphibie
darzustellen.
Ich glaube schon, dass Ulrich Tukur könnte es machen.
Du sprichst ihn aus, als wenn du damit schon suggerieren willst, dass wir alle es falsch machen. Du sagst nicht, wie wir Ulrich Tukur, du sagst Ulrich Tukur.
Tukur klingt so, als wäre er ein Vogel, ein exotischer. Ich glaube, vielleicht ist er Tukur.
Er ist ein Tukur. Ich habe einen Tukur gesehen, als ich in Costa Rica lebte.
Ja, genau.
Ein Tukur.
Genau, und Oliver Kuritke spielt Mackie den Igel, sein Kumpel, und ich glaube, dass es so klar geht.
So, also das heißt, jetzt kennen wir Waldrop ein bisschen, wir sind schon wieder raus, du bist aufs Theodor-Heuss-Gymnasium gegangen?
Nee, stimmt nicht. Nein, das ist nicht wahr. Okay. Ich bin nicht aufs Gymnasium gegangen, ich habe kein Abitur, nichts dergleichen.
Warum sitzt er dann hier?
Ja, das ist eben das Problem. Du ziehst den intellektuellen Podcast auf und stellst auf dem letzten Drittel fest, ich muss zugeben, mir geht's ja ähnlich. Ich dachte, das wäre der Podcast von Matthias Rust, also der Typ, der mit dem Flugzeug am Roten Platz gelandet ist.
Der dann aber später auch Leute mit dem Messer angegriffen hat. Also.
Ja, das fand ich interessant, das ist auch falsch. Was meinst du, wie ich geguckt habe, als du plötzlich in der Tür standst gerade? Stell das mal vor. Das ist nicht der Podcast von Matthias Rust.
Ich bin so froh, dass niemand mehr weiß, wer Matthias Rust ist. Deswegen bin ich hier. 25, danke, Reminder. 25 Jahre musste ich die Frage beantworten, ob ich die Schwester bin von Matthias Rust.
Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, er ist am Roten Platz gelandet, weil er verballert war. Und später hat er sich in eine Krankenschwester verliebt und die mit dem Messer bedroht oder sogar geschnitten.
Trotte. Also eine ganz normale Vita, willst du damit sagen?
Ja, also wenn man die beiden Elemente rausnimmt, nämlich das mit dem Flugzeug und das mit der Krankenschwester, würde ich sagen.
Ja, so. Die Menschen hören ja zu, weil sie wissen wollen, wie ist das bei dir gelaufen? Vielleicht ähnlich oder ihre Kinder, keine Ahnung. Also du hast eine Lehre gemacht.
Ich habe eine Lehre gemacht.
Herrenschneider, ja. Gibt's nicht viel Geld. Also damals gab's jedenfalls nicht viel Geld, 190, 200 Mark monatlich.
199 Mark, glaube ich, im ersten Lehrjahr, 199 im zweiten Lehrjahr und 250 oder so im dritten Lehrjahr.
Aber dieses Savoir-Vivre, das du bis heute nicht abgelegt hast.
Willst du eine tolle Geschichte hören? Eine wirklich tolle Geschichte?
Ja, endlich.
Ich bin gestern über den Kudamm gelaufen. Ich war vorher im KDW, weil ich habe einen kaputten Regenschirm und den habe ich da gekauft. Und dann wollte ich da Wutbürgern wie ein Deutscher und gefälligst auf mein Wandlungsrecht. Und die ersten 6 Monate soll mir gefälligst bewiesen werden, dass der Schirm ich kaputt gemacht habe. Das. Den habe ich da eingereicht und bin dann frustriert aus dem KDW gegangen, wobei ich dieses Kaufhaus unbedingt liebe, und ging über den Kuhdamm und es fielen Schneeflocken und meine Jacke war zu dünn und ich hatte eine Zigarette im Maul und ging und war schlecht gelaunt. Und dann sprach mich ein Herr an und sagte, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich bin ein Freund Ihrer Kunst. Und ich sage, ja, ich danke Ihnen, das ist sehr freundlich von Ihnen. Kann ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich sage, finden Sie nicht, das geht zu schnell mit uns beiden. Und er sagt, nein, ich bin auch Schneider wie Sie. Ich so, was heißt Schneider? Ja, wir haben hier ein Atelier. Ich sage, ich sehe kein Atelier. Und ich sage, wo soll das Atelier sein? Er sagt, wir müssen durch die Glastür hier gehen und mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage fahren, wie so ein Wohnhaus. Und das haben wir gemacht. Und in der zweiten Etage über dem Kudamm öffnet sich eine Tür und darin ist ein wunderschönes Schneideratelier, ein richtiges Schneideratelier. Nicht dieses... Die so ausgestattet sind, diese Ladenlokale, von denen du denkst, so müsste ein Schneider von ihnen aussehen, sondern ein richtiger Schneider, wo ich betrat das Licht fiel von dem Kuhdamm rein in diesen Raum, der wirkt, als wäre er 40 Jahre älter. Ich selbst fühlte mich wieder jung, ich roch die ölige Schneiderkreide und die Stoffe
typischen Geruch für,
und
für
Leder.
Sowas, ja.
Ich hörte das Suchen einer Nähmaschine im Hintergrund und ich war 30 Jahre in die Zeit zurückversetzt. Es liefen Weihnachtslieder von Bing Crosby. Ich bekam meinen Kaffee und ich habe mich da fassungslos auf die Couch gesetzt und war da bestimmt eine Stunde. Und habe da gesessen und wir haben gefachsimpelt und es war ganz, ganz, ganz wundervoll. Ich habe im Affekt eine Weste in Auftrag gegeben und mich vermessen lassen und kann kaum erwarten, da in einigen Wochen diesen Laden wieder zu betreten.
Das klingt wie eine Weihnachtsgeschichte, wie ein Weihnachtsmärchen.
Das ist für mich wie ein Weihnachtsmärchen gewesen. Es ist für mich gewesen wie die gute Variante einer Stephen King-Geschichte. Das war ein Ding, wo einer gesagt hat, wir müssen nur durch dieses dubiose Treppenhaus in 2 Etagen hochfahren und da werden wir sie zerlegen und nach Tschechien verkaufen, hätte er auch sein können. Aber ich trat raus und oben war ich 30 Jahre jünger. Ich kann das nicht anders beschreiben. Da hing ein Anzug mit Weste und der war aus gelbem Kord.
Aber das ist dein Untergang.
Alles, was ich denken konnte, war, das ist einer der schönsten Anzüge, die ich je gesehen habe. Oh. Mir ist wieder klar geworden, dass der Anzug bestimmt, wie du darin aussiehst und du nicht daran rumkritteln sollst, ich will dies, das und das so, das ist manchmal falsch in der Linienführung und ich habe mich darin komplett verloren und habe mich, und draußen war der Kudamm und man hat auch ein bisschen was davon mitgekriegt, noch aber nicht allzu viel, weil das da draußen die Realität war, eine vollkommen andere Realität, diese kalte Realität mit mein Taxi fährt keine Kurzstrecke. Und es ist regnerisch und nass und alle sind hektisch und ich saß in diesem Schneideratelier und während ich darüber rede, habe ich die große Sehnsucht, da sofort wieder hinzugehen. Das war ganz, ganz großartig.
Das klingt wirklich schön.
Ich bin da drin gewesen und wusste, ich kann das alles noch.
Ja.
Ich könnte jetzt rübergehen zu der Puppe und könnte mit Kreide einzeichnen, wo ich die Brusttasche und wo ich die Billetttasche hinmache. Und dann würde ich sagen, das ist ein bisschen hoch. Und dann würde ich sie tiefer ansetzen, dann würde ich nachmessen. Und das war für mich ein ganz, ganz großer, magischer Moment gestern. Unfassbar. Das klang für Sie vielleicht, hätte sich Hand an mich gelegt, aber der Hund hat sich geschüttelt.
Nein, so klingt, das ist ja furchtbar.
Tatsächlich in meinem Alter ist das exakt das
Geräusch. Kinderhände mit Handschuhen, die applaudieren, ja. Aber es könnte auch was Sexuelles sein, natürlich. Um Gottes Willen, was ist denn?
Das Problem ist, wenn man jetzt nichts gehört hat, fragen die Menschen sich, muss ich das gleich nachsynchronisieren, um überhaupt irgendeinen Sinn? Macht das die Geschichte kaputt? Das ist doch
Es holt uns zurück. Es holt uns zurück ins Hier und Jetzt.
Alles klar.
Und ich möchte noch ein zur Ernüchterung, zum Landen sozusagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich habe auch ein gewisses Licht dazu. Ich glaube, das geht den meisten so. Aber auch ein gewisses Zitat. Ich möchte nur nicht eines Morgens aufwachen und plötzlich eine Korthose anhaben, dann häng ich mich auf.
Ja, ich nehme Unbedarfte, da hänge ich mich auf, Scherze zurück, das ist eine blöde Formulierung, aber ich hasse Kort, wirklich, weil es trägt auf wie Sau, es ist ein komischer Stoff, er ist schwer zu bearbeiten, er ist sperrig. Es gibt aber Leute, die darin wirklich absolut hinreißend aussehen, es gibt Leute, die das tragen können. Ich bin halt keiner davon, also werde ich gefälligst über Kort herziehen, wie es mir beliebt.
Gut, du hast diese Lehre gemacht und du hast, jetzt wird sie sich gleich wieder schütteln. Ich muss das vielleicht kurz erklären, wenn Sie diese Geräusche im Hintergrund hören. Der Hund hatte eine OP und damit sie sich die Wunde nicht aufleckt und die Fäden zieht, hat sie so ein Body an, sagt man. Das heißt Hunde-Body.
Nur was Kosmetisches, die Augen wurden ein bisschen gestraft.
Ja genau, die Augenlider wurden ein bisschen gestraft. Und das findet sie so unangenehm, dass sie immer versucht, durch Schütteln, durch schnelles Schütteln, diesen Stoff abzustreifen.
Wir kennen das selber, wenn wir nach Hause kommen. Also ich persönlich mache einen Flickflack, dann bin ich nackt. Und das ist halt auch viel weniger aufwendig, als sich in Ruhe auszuziehen. Das ist nicht wahr. Ich wollte nur irgendwas. Stell es mal vor. Wow. Die ganzen Klamotten überall an der Lampe. Oh, ja, das ist natürlich, genau, der Hund möchte das gerne abstreifen, aber das ist auch herzallerliebst.
Wie sie da jetzt
wie so ein kleiner Glücksdrache.
Nee, ja. Weißt du, wie sie aussieht? Wie ein Sushi. Wie ein etwas ungenau zusammengerolltes Sushi, findest du
genau,
nicht?
Genau, sehr ungenau. Haarig mit Ohren. So, dass man sagt, aber Hund ist ähnlicher. Weil ich esse ja auch kein Sushi. Wenn ich rohen Fisch essen will, dann weißt du, mache ich meine Tiefkühltruhe auf und hole die Fischstäbchen von 1998 raus. Ich mag das, ich verstehe es nicht. Wusstest du, dass die Sushi-Laufbänder genau 8 Meter in der Minute fahren?
Aha, 8 Meter in der Minute.
Das ist exakt die richtige Geschwindigkeit in diesen Sushi-Bars, um, also dass du drauf guckst und dich entschließen kannst, eine Mahlzeit runterzunehmen oder sie fährt vorbei. Es ist weder zu hektisch noch zu langsam. Das ändert nichts daran.
Ich freue mich jetzt
Sushi
schon
esse.
Auf dich als Gast bei Toast Hawaii, meinem zweiten Podcast.
Es werden massive Rouladeninhalte.
Oh, das freut mich. Da habe ich jetzt schon das zu.
Ich auch.
Aber wir sind hier noch mittendrin. Also du bist ein ganz normaler Jugendlicher. Jörg ist dein Freund. Du,
Jörg, Olli, Uwe, das sind so meine Kernfreunde.
Hattest du auch eine Freundin?
Ich hatte auch eine Freundin,
aber
nicht...
Nein, kein Love Interest, sondern jemand, den du...
Nee, nicht so früh. Diese Zeit war eher Spätzünder auch und also Rauchen, Trinken, Freundin, bei uns in der Clique, wir waren ja auch eine Clique. Es gibt immer Cliquen, ist unvermeidlich, oder? Immer mit dem verrückten Typen und dem zurückhaltenden und dem alles wissenden Oberboss und den Mitläufern und dem einen Love Interest, wo keiner drankommt, weil die Frau einem einfach 2 Kragenweiten zu groß ist. Das hatten wir alles. Diese Cliquen, die sich zusammensetzen, setzen sich organisch zusammen. Das hatten wir und ich war der zurückhaltende Typ. So. Mhm. Und wir waren Mofa-Fahrer. Wir fühlten uns wie die größten Rocker der Welt und es war eh eine Zeit, wo du wirklich ein rotes T-Shirt mit Streifen anhattest und eine rote Leopardenhose, ey. Im Namen Jesu. So war das wirklich. Das war, diese Zeit habe ich noch vor Augen, aber auch nur in Fragmenten. Und ich wusste nur, es wurde nicht gekifft. Auf keinen Fall, es wurde nicht gekifft, es wurde einfach getrunken und das ist meistens Bier oder irgendein Quatsch wie Gott steh mir bei Geneva. Kennst du das?
So ein holländischer Schnaps, oder?
Leckofanie, ja, mehr so ein Sirup of Death. Und der wurde getrunken, das war wirklich, du wusstest nicht, kommt zuerst Sodbrennen oder das hast du bei den anderen gesehen, ich habe da nie getrunken. Ich habe nicht mal Sekt, ich habe selbst nur so einen Sekt genippt mal an Silvester, das war so mein Ding ins Kirchenabend. Aber Freundinnen waren dann nicht so, das war so, ich will nicht sagen Staffage, aber das war dann die Freundin vom Robert, seinem Bruder. Wir waren mehr so Rumfahrer und so, weiß ich auch nicht mehr. Ich versuche es immer noch so zusammenzukriegen. Ich weiß nur, interessiert wahrscheinlich keinen, dass parallel Heroin in unsere Stadt einzog, wie in so einem Stephen King Roman. Und Heroin war das große Ding. Irgendeiner fing damit an.
Wow.
Und das waren die in der Parallelklasse über dir waren. Also die waren so, weißt du, die waren eine Klasse weiter. Das waren die richtig harten.
Aber Heroin, also wo du sagst gerade jetzt, dass das Kiffen, das wundert mich jetzt sehr, weil normalerweise gibt's ja diese Zwischenstufen, ne? Und auf jeden Fall fängt's immer mit dem Kiffen an. Wahrscheinlich nicht immer, aber
bei uns war Kiffen kein Thema. Es wurde nicht gekifft. Es wurde einfach nicht gekifft. Das war überhaupt nicht, wahrscheinlich auch nicht zu beschaffen oder so. Keine
aber
Ahnung.
Heroin?
Aber es gab diese parallele Spur des Heroins. Von Leuten in der Klasse über uns, davon hörten wir und nach 10 Jahren waren die alle tot. Alle. Eine große Gruppe junger Menschen, die alle tot waren durch Heroin. Und das war erschreckend. Das war so eine große Renaissance des Heroins in so einem kleinen Dorf einfach und die sind alle sind gestorben. Also man kann, die Namen könnte man jetzt noch aufzählen mit Mühe. Und das ist, das waren die coolsten, falls du verstehst. Das waren eben die, zu denen wir aufgeschaut haben, bis man feststellte, das ist keine so gute Idee, bis die sich der Beschaffungskriminalität zuwandten, bis die Aschfahle am Dortmunder Hauptbahnhof standen und bis sie dann weg waren, weil sie tot waren. Und das war echt heftig so. Es sind generell viele Leute damals gestorben durch Motorradunfälle oder Mokik-Unfälle. Also plötzlich, du bist von so einem langsamen Mofa, 25 km/h, prött. Mit 16 hast du dann so einen Mokik gekriegt, das plötzlich 80 fuhr, in Wirklichkeit aber 110, weil irgendein findiger Fuchs irgendwann an den Kolben wieder gemacht hat. Und da sind auch viele gestorben durch dieses, ich kann die Geschwindigkeit nicht einschätzen, da ist ein Mähdrescher, da ist ein Baum. Auch da, es gab viele Tode. Wie das oft ist auf Dörfern.
Ich will dich nicht zum Missionar der guten Sache machen und ich will jetzt hier den Spaß rausnehmen, aber lass uns kurz über das Kiffen sprechen und über Cannabis, weil du zu den wenigen Leuten gehörst, die, und das finde ich sehr wichtig in dieser ganzen öffentlichen Diskussion, es mal nicht verharmlosen, weil Kiffen ist immer cool und das machen die cool und es ist, komm, Kiffen, jeder kifft und Kiffen ist irgendwie nix, es ist normal.
Ich hab gekifft und Kiffen ist, natürlich, ich mach das Laune, wenn das funktioniert, aber du hast beim Kiffen eine hohe Psychosengefahr. Und eine Psychose ist kein Spaß. Kein Spaß. Und ich kenne x Leute, die sich eine Psychose eingefangen haben. Und das ist eine richtig finstere Nummer. Das ist wie eine Depression auf Steroiden, wo du alles hast. Schlaflosigkeit, Panikattacken, Verfolgungswahn, du fühlst dich schlecht, Herzrasen. Psychosen sind was Furchtbares. Und das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das bei Gras ist, ob das ähnlich ist. Aber so bei Haschisch, so das Übliche, was man so reingekrümmelt hat, also nicht mörderisch, aber du läufst einfach nicht mit einer Psychose, das ist furchtbar. Da kannst du dich direkt in die Klinik begeben. Wir hatten damals Leute mit Psychosen rumlaufen, mit denen war kein Start mehr zu machen. Wir dachten, die wären wahnsinnig geworden. Und heute gehst du da für ein paar Wochen in die Klinik und hoffst, dass es gut läuft. Und ich empfehle es nur sehr, sehr bedingt. Also Haschisch im Speziellen. Bei Gras sieht die Sache wohl anders aus. Aber Haschisch muss man unbedingt die Finger von weglassen.
Ja, das ich finde, es ist so eine Ambivalenz in dieser Diskussion. Auf der einen Seite möchte man eine Freigabe, weil diese Beschaffungskriminalität wegfallen soll. Auf der anderen Seite ist das, was ich jetzt ganz subjektiv gesehen mal beobachte, ich gehe sogar so weit, dass ich es hauptsächlich bei Jungs beobachte, noch stärker als bei Mädchen, die vor allen Dingen aber auch in diesen, also bei den Söhnen meiner Freundinnen und Bekannten, die aus diesem Ding auch nicht mehr rauskommen. Ne? Die haben dann, die sagen dann auch, ich glaube, ich habe eine Depression. Dagegen hilft mir aber das Kiffen ganz gut.
Ja.
Und dann haben sie natürlich irgendwie gute Abende, gute Nachmittage und fühlen sich stundenlang irgendwie frei, bis dieses schlechte Gefühl kommt. Und sie setzen es aber nicht in den Kontext. Und ich glaube, das ist gefährlich. Und jetzt werden ganz viele Leute sagen, verteufelt nicht Cannabis. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass das, was heute angeboten wird, sehr viel konzentrierter ist, sehr viel stärker, THC-haltiger
das
in der
weiß,
Regel.
Das weiß ich gar nicht.
So. Also habe ich.
Wir haben damals schon, als ich eine Kieferfaser hatte, unfassbaren Dreck gekauft.
Es gibt ja auch zu jeder Studie eine Gegenstudie und so weiter. Da muss auch vielleicht jeder wissen, worauf er sich da einlässt. Aber dass das menschliche Gehirn, solange es in der Entwicklung ist, und da sagen manche Wissenschaftler, das dauert, bis man Mitte 20 ist, eigentlich, dass es dann sehr gefährlich ist, in der Zeit zu viel zu kiffen.
Es ist generell, das Problem ist, dass man vielleicht auch dreimal reicht, um sich eine Psychose, das ist das Problem. Also je mehr, wenn du täglich meinst, du musst hier Haschisch in die Birne ballern, dann ist deine Gefahr für eine unmittelbar kommende Psychose einfach höher. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen Roulette spielen, weil über kurz oder lang holst du ja bei Haschisch generell eine Psychose. Und der andere Punkt war, dass ich Leute kenne und kannte, die haben täglich dann konsumiert, soweit unproblematisch, und dann mussten die eine OP haben, Blinddarm oder irgendwas oder Manteln, und konnten nicht betäubt werden. Warum? Nicht sediert werden, da ist gesagt, sondern sie haben derartig viel THC im Balch. Wir kriegen sie nicht. Da ist ja Depot, das lagert sich ja im Fettgewebe ein und so
das
weiter.
Wusste ich nicht.
Und der konnte nicht betäubt werden und wurde wieder nach Hause geschickt mit starken Antibiotika. Weil die gesagt haben, ein bisschen.
Oh la la.
Ja.
Okay, unterm Strich, wenn da jetzt zu viel Zeigefinger für ihr Empfinden dabei war von meiner Seite aus, dann tut es mir leid. Ich bin da nicht ganz unbefangen. Hat auch was damit zu tun, wie ich es selbst wahrnehme, ja. Also was ich selbst für Erfahrungen gemacht habe mit sehr wenig und unglaublich furchtbaren körperlichen Auswirkungen. Deswegen bin ich da nicht ganz neutral.
Naja, ich bin auch sowieso nicht neutral und ich habe auch nur kaum Ahnung, außer dass du eine Psychose fängst, das weiß ich aus erster Hand. Und dass das bei Gras das Ganze milder verläuft und natürlich der therapeutische Nutzen von Cannabis da ist und messbar ist und als für Schmerzpatienten und so weiter. Das ist entspannungsförderndes Mittel. Das,
CBD-Öle beispielsweise.
CBD-Öle, wo man gar nicht weiß, wirken die überhaupt, aber gehen wir mal davon aus. Und aber Haschisch speziell das war nicht nur eine Einstiegsdroge, schon die konnte dir derartig massiv den Tag versauen. Das war schon bemerkenswert. Und gerade diese Haschisch-Dinger, alles ist, kann man Finger weg davon. Einfach Finger weg davon.
Wir hören jetzt The David Edwards Jazz Band.
Ja.
Das ist doch von... Ja, ist doch ideal, weil es ist nur, genau. Ach, das ist Alf.
Alf,
diese Figur, die du wahrscheinlich für 25.000 Euro aus Taiwan ersteigert hast.
Nein, Alf habe ich gar nicht gekauft, aber Alf ist jemand, also Alf war eine gut geschriebene Serie einfach. Toll von Tommy Pieper synchronisiert, fantastisch. Und der Titeltrack macht, ich suche Dinge, die gute Laune machen. Alles beeinflusst ja die Laune. Schon der Blick aus deinem Fenster hält ja die Stimmung auf. Und Alf ist einfach so ein Ding, wo ich sage, komm schon, das ist gute Laune-Musik. Du kriegst einen kleinen Flashback nach Frühjahr und fragst dich, wann kommt die verdammte Serie wieder? Und sie hat auch komisch aufgehört. Und das Thema ist... das hören wir doch jetzt.
Das
ist nicht lang, aber...
Dann lass es uns doch hören.
Komm.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Thorsten Sträter lautet der Name meines heutigen Gastes. Er ist Comedian, er ist Bestseller-Autor, er ist Unterhalter. Ja, naja, ist ja so. Entertainer ist ein schönes Wort.
Entertainer, ich weiß gar nicht, wie ich dazu bin. So,
ach doch, aber doch.
Okay.
So, wir haben leider zu wenig Zeit, weil wir uns Gott sei Dank verloren haben.
Ja, haben wir wieder.
Rechts und links des Weges. Du hast diese Ausbildung gemacht, danach hast du auch im Verkauf gearbeitet, ja, bei verschiedenen Herrenausstattern, und du hast es, glaube ich, gern gemacht.
Ja, fand ich toll.
Bist dann in eine Filiale für junge Klamotten gegangen, um es mal so zu sagen.
Ja.
Da fandst du es nicht mehr so gut, es hatte nicht mehr diesen Charme wahrscheinlich.
Es
viel.
Hatte vor allen Dingen was ein anderes Arbeiten, es bestand nur noch aus Aufbügeln.
Und hol
es aus dem Lager, leg es zusammen, pack es auf die Bügel, bring es hoch, bring es hoch, bring es hoch, bring es hoch, füll es nach, füll es nach, füll es nach. Und deswegen schätze ich dann so Läden wie Karstadt, da sind doch immer noch Verkäufer, die wissen, was eine Hose ausmacht.
Haben Sie das noch in 38, nur das, was da hängt?
Nur was da hängt, ist, wie gesagt, ich glaube auch das. Ich weiß nicht, wo der Satz herkommt aus der Französischen Revolution, aber ich finde es absolut. Das ist eben das, diese großen Kauf- und Warenhäuser, das kannst du alles. Mal abgesehen vom KDW, was immer ein leuchtender Fixstern sein wird im Kaufhausgewerbe. Aber normalerweise Hertie, Kaufhof, Karstadt-Sachen, die müssen erhalten bleiben. Wir geben auch Werte weg. Es ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, nur einen Teil der Ware des Planeten in einem großen Gebäude aufzubewahren, wo ich über elektrische Treppen bis nach oben fahren muss und so. Und dann hat der Verkäufer gar nicht alles da, was eine Unverschämtheit ist. Das Internet bietet mir doch jede Größe an, und zwar in 6 verschiedenen Läden. Aber das muss es geben. Ich muss die Möglichkeit haben, eine Dame in der Herrenabteilung zu treffen, die mir sagt, im Leben haben Sie keinen 44. Schlüpfen Sie mal hier rein. Aber nehmen Sie das nicht, da ist Polyester drin. Sie stinken wie ein Iltis nach 2 Stunden. Das kann dir das Internet nicht geben, wie so viele andere Dinge auch nicht.
Danach hast du es im Mobilfunkvertrieb eine Zeit lang versucht oder
nicht
gemacht?
Nicht versucht, gemacht.
Gemacht, da hast du es.
Pionier des Mobilfunk.
Da warst du eine große Nummer.
Ja,
okay,
war ich.
Alles klar.
War ich.
Dann hast du im familieneigenen Betrieb gehörte deiner Mutter und deinem Bruder. Wir galoppieren jetzt hier gerade durch. Du merkst es schon, 12 Jahre lang in einer Spedition gearbeitet als Disponent.
Ja, also zu Disponent stand im Arbeitsvertrag. Ob ich da Disponent war, da war ich gar nicht gut genug für.
Also Honorargespräche zu führen ist ja generell für die meisten Menschen ziemlich schwierig, aber mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Bruder ist das, stelle ich mir das auch sehr schwierig vor.
Nee, das ging wahnsinnig schnell. Meine Mutter hat mir gleich gesagt, dass ich sehr wenig Geld kriege und sie mich für 10 Stunden im Betrieb erwartet, und das war ein kurzes Honorargespräch. Es war überaus einseitig, auch wurde das verhandelt. Ich hatte jetzt auch wenig Wahl, aber ich bekam ein Auto, ich bekam einen Firmenwagen, konnte zur Arbeit und zurückfahren. Und dann kannst du das kannst du ja schon mal mental einrechnen. Ich durfte auch tanken. Und dann, also, aber es war trotzdem, wer hätte gedacht, wo ich lande. Ich nicht.
2004 hast du angefangen zu schreiben.
Ja.
In einem kleinen Verlag wurden deine Geschichten rausgegeben.
Ja.
Hämoglobin, das legendäre Erstlingswerk Hämoglobin, damit ging es los 2004.
Ja.
Horrorgeschichten?
Ja, fand ich immer gut. Ich bin ein großer Horror-Fan, gerade literarischer Horror. In Filmen passiert nicht mehr so richtig viel Neues. Aber ich mag Horror-Stories und Horror-Romane, war immer ein riesengroßer Stephen King-Fan.
Was ist das Tolle daran?
Woran?
An Horror.
Ein unmittelbares Gefühl. Also du weißt ja, wie es ist. Wir versuchen ja immer, gewisse Emotionen zu erzeugen, und am besten sind die, gegen die man sich nicht wehren kann. Wenn wir ein bisschen schlau sind, versuchen wir es nicht, damit Wut künstlich zu erzeugen, aber doch vielleicht diese Rührung, vielleicht sogar Trauer, Lachen oder aber Gruseln, die Urängste vor der Dunkelheit, vom Tod. Ja.
Aber dann schaffst du es nicht, Watership Down zu sehen.
Ja, komm.
Ja, was?
Was ist denn der Sinn von Watership Down?
Kann ich nicht, dann muss ich weinen, weil da ein Hase stirbt.
Na was,
Rührung,
ein Hase stirbt.
Emotion.
Ja, warte, erstmal sind das Zeichentrickhasen.
Ja.
So. Zum anderen ist schon Bright Eyes von Art Garfunkel, macht einen schon kaputt, schon der Song. Weißt du das noch?
Ja, natürlich.
Boah. Und das ist so dieses, ich will nicht, dass Hasen sterben. Es ist, ich will nicht, dass Bambi stirbt, und ich will nicht, dass Hasen sterben. Und ich will auch den mit dem Hachiko nicht sehen. Mir reicht es,
Richard
wenn mir
Gere
gesagt
und
wird.
Der Husky.
Genau. Mir reicht das, wenn das gesagt wird, dass Richard Gere irgendwann stirbt und der Hund sitzt vorm Zug und wartet auf sein Herrchen.
Ja.
Und das reicht mir als Inhaltsangabe, dass ich schon wieder ein Kloß im Hals habe. Aus welchem Grunde?
Geht mir auch so. Ich habe selbst bei Findet Nemo die traurigen Stellen vorgespult damals. Also wir sitzen da in einem Boot. Aber ja. Horror ist doch, Horror soll dir unter die Haut gehen und ruft doch noch andere, noch tiefere Emotionen.
Ja, Urängste. Es geht immer darum, deine Urängste wie so kleine Saiten anklingen zu lassen.
Warum?
Weil du das magst. Dieser Horror nimmt dir ein bisschen... Nicht die Angst vorm Tod, aber kanalisiert diese Dinge. Es ist ein Stellvertreter-Ding. Wir werden alle sterben müssen, also kultivieren wir es in Filmen, wo Menschen stellvertretend sterben und wo ein Grauen dupliziert wird, das es wahrscheinlich in der Realität nicht gibt. Und das ist halt so eine wohlige Urangst, ein Spiel mit unseren Urängsten in wohlig. Es funktioniert exakt gleich wie romantische Liebesfilme, die auch etwas Nostalgisches, Emotionales, die spielen auch einfach nur an dieser einen Seite immer ding, 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 ding. Und Horror macht das genauso. Und dann gibt es halt komplexere, vielschichtigere Filme wie Das Hotel Budapest, das alle möglichen Dinge macht. Aber der Horrorfilm, der folgt gewissen klaren Regeln, wie die romantische Komödie und wie der Western. Und das ist halt, das mag ich.
Du hast geschrieben, 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 dann ging es auf die Bühne. Poetry Slam, hast gleich ein paar Meisterschaften gewonnen. Hast für die, das ist so ein geiles Wort auch, Satirezeitschrift, Pardon geschrieben, du hast für den Kicker geschrieben.
Ja, kurz.
Du hast eine Agentin bekommen, die gesagt hat, so Thorsten, und jetzt wollen wir das alles mal koordinieren.
Ja.
Und dann hat sich da jemand deiner, ich sag jetzt das Wort, das sage ich nur sehr selten, Karriere angenommen.
Ja.
Die echt summt und brummt. Du hast viele kleine und große Auszeichnungen, wir haben es vorhin schon erwähnt, du bist bei Nur zu Gast, du bist bei Extra 3 zu Gast, du hast eigene Sendungen, deine Bücher verkaufen sich gut, deine Bühnenprogramme werden besucht. Was willst du denn noch?
Ich will gar nichts. Also ich will, dass sich Bücher gut verkaufen, darauf habe ich, wir sollten jetzt wirklich ehrlich sein, ohne diese falsche Bescheidenheit, ich habe null Einfluss darauf, wie sich ein Buch verkauft. Null. Ich habe keinerlei Einfluss darauf, wie sich Karten für eine Show verkaufen. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass für viele Kolleginnen und Kollegen die Karten sich genauso gut verkaufen, weil sie es absolut genauso verdient haben. Und ich habe da keinen Einfluss drauf und ich zermarter mir das Hirn ein bisschen, warum das so ist. Damit ich wenigstens, wenn ich jetzt erkenne, warum das alles gerade so erfolgreich ist, habe ich die Hoffnung, in 2-3 Jahren oder vielleicht nächsten Dienstag zu erkennen, warum es plötzlich kippt. Damit ich wenigstens sagen kann, na, das war doch klar, dass auf dem Level kann man das nicht machen, das hast jetzt. Und ich verstehe es nicht, weil ich zu schlicht bin. Und weil ich will es auch nicht zu sehr durchdenken. Und ich bin jetzt nicht so der Karrieremensch, das siehst du ja schon.
Nein, aber du
Hose.
Weißt, an deiner Hose. Ich kenne einen guten Herrenschneider, da gehst du mal hin, dann rede ich mal mit Klamotten. Okay. Ich glaube, dass du das spürst, dass du hast dir das auch schon selbst beantwortet, dass du weißt, dass das nicht selbstverständlich ist. Du kennst Zeiten, in denen es anders war. Und deswegen glaube ich, hast du auch so eine gewisse Lässigkeit verbunden mit einer Freude an der ganzen Sache, die du ausstrahlst, die du mitbringst.
Es ist wie ein Wunder, dass dir widerfährt von Leuten, die du nicht, von klar, irgendwie kennt man die doch, wir teilen ein Faible für Blödsinn, so, und für Quatsch und für den zu Ende gedachten dummen Gedanken und all das. Und das ist, es ist wie ein Wunder, ich weiß nicht, warum es funktioniert, es ist wie so ein Wunder halt.
Wie angekündigt, verlosen wir 3 Exemplare von Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen, von Thorsten Sträter, erschienen bei Ullstein, 19,90 €. Sie müssen folgende Frage richtig beantworten. Wie heißt eines der Bühnenprogramme von Thorsten Sträter? Heißt es Hagel, der auf Dächer trommelt? Heißt es Regen, der in Rinnen tropft? Oder heißt es Schnee, der auf Ceran fällt? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer hinzufügen. So, letzter Song, mein Freund.
Super, super gemacht.
Alabama 3. Aus Sopranos, oder?
Aus Sopranos.
Woke up this morning. Wofür steht der Song?
Es ist meine Weckmelodie. War heute ein bisschen leise.
War ein bisschen leise eingestellt.
War ein bisschen leise,
ne?
Aber ich bin immer noch gekommen, weil immer nach Joey Kelly mich hier hingefahren.
Ich meine, du hast nur 11 Minuten gebraucht oder 2.
Ich war vielleicht 4 Minuten zu spät hier, wenn du bedenkst, Wetter.
Ich hab's absolut. Jetzt geht das Ganze von vorne los. Und jetzt hör mir Musik. Es war so schön, dass du hier warst.
Ich fand's auch toll.
Kaufen Sie das Buch von Thorsten Sträter oder kaufen Sie meins. Es heißt Das Essen meines Lebens. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ich ein Gast sein durfte.
Oh, come on.
Matthias.
Jochen?
Ja.
Okay. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.